total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move.
Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag, sage ich schon. Viele Grüße an alle Mamas da draußen.
Genau, wir kennen euch.
Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten.
Yeah. Herzlich in der frühen Stunde. Zur
bei Anbruch
Stunde.
Des Mittag.
Wir haben, glaube ich, noch nie so früh aufgenommen, doch einmal bei der Superhelden-Folge. Es ist 12 Uhr. Wir hatten die unglaublich dumme Idee, an einem Sonntagvormittag live zu streamen, im Frühstücksstream bei Facebook. Wir sind live, es sind auch schon rund 20 Hörer mit dabei. Schön, dass ihr da seid. Mehr als ich dachte um die Uhrzeit.
Ja. Das war auch irgendwie, so kurz haben wir auch noch nie aufgenommen. Wir hatten es mal, dass wir Samstag aufgenommen haben, diese Folge ja dann Sonntag rauskam, aber wir haben noch nie Sonntag aufgenommen und dass sie dann eigentlich sogar noch am selben Tag released wird.
Ja, dann will ich schwer hoffen, dass Fritz sich hier gleich noch hinsetzt und die Folge bearbeitet.
Na, nee. Aber sowas von.
Ja, wird doch. Eher Montag.
Dafür ja. Haben wir den Stream, also wer jetzt zugucken möchte, der kann.
Super, Hörer Walter schreibt im Stream schon, bin schon um 6 aufgewacht.
Was?
Die Leute können es kaum erwarten, der ist schon den ganzen Tag hibbelig, Kack und Sach streamt um 12. Ja, herzlich
seine
willkommen.
Cartoons am Wochenende.
Herzlich willkommen hier am Wohnzimmertisch. Tobi.
Guten Morgen.
Richard.
Teutone. Hi.
Richard der Teutone.
Richard der Teutone.
Krasser Name.
Der Normanne.
Tobi Teutone. Der Normanne.
Die Normannen hören ja alle irgendwie mit Ick auf.
Stimmt, Tobik.
Tobik.
Der Normanne.
Tobik.
Der Schreckliche. Der Speckliche.
Tobik, der Speckliche.
Wir sprechen über ein Thema, das wir schon lange vor uns herschieben, so gedanklich. Asterix und Obelix.
Und das hat keiner, also einer hat's erraten.
Ihr sollt weiterreden, ich will das als Hintergrundmusik
machen. Asterix ist da.
Ja. Du hast den Sinn einer Hintergrundmusik nicht verstanden.
Wir reden heute über die Römer, wir reden heute über den Gallischen Krieg, wir reden über Flügelhelme und Zigaretten.
Den Backenbart nicht vergessen.
Hashtag Backenbart.
Über allerlei herrliche historische Fehlzündungen sprechen wir heute. Tja, Freunde, um ins Thema einzusteigen. Was ist denn Asterix und Obelix? Kommt das Alien auf die Erde? Wer möchte?
Asterix und Obelix ist eine französische Comicgeschichte oder Fiktionsgeschichte, die in Comics verwurstet und verarbeitet wurde, und es handelt sich um 50 vor Christus, und das Römische Reich ist gerade dabei, die Welt zu erobern. Nur ein kleines gallisches Dorf nahe der französischen Ostküste sträubt sich dagegen.
Ja.
Und die Anführer dieses Dorfes sind halt Asterix. Ist Asterix eigentlich nur, ne?
Und sein dicker Freund Obelix. Der Anführer ist hier, wie heißt er nochmal?
Majestix. Ach nee, Majestix. Ja, aber trotzdem so der, wenn man das jetzt militärisch zum Beispiel sehen möchte, ist Asterix so der Oberst. Auf den hören alle, er ist wie so ein Dorfweiser.
Er ist halt der weise kleine Junge, ohne alt zu sein.
Der genau, Pfiffikus. Der Dorfhausmeister da.
Aber für solche Spirenzken haben sie Zeit.
Solche Mätzchen.
Solche Mätzchen haben sie Zeit, ja. Jede Asterix-Folge, jedes Asterix-Band beginnt mit den Worten: Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf dem Eindringling Widerstand zu leisten. Ich kann nicht vorlesen. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaurium, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen.
Laudanum?
Laudanum.
Ist Laudanum nicht auch ein Mittel in Hustensaft?
Aquarium,
nee, das war Kulin, aber Laudanum.
Ist ein Ort für Fische.
Ist Laudanum nicht eigentlich auch irgendwas Drogiges? Ich weiß es nicht.
Ja, mit Sicherheit.
ja, Asterix und Obelix ist eine wunderbare Comicreihe, die auch schon nicht ganz so jung ist. Gibt's auch schon.
Ich wollte gerade sagen, Asterix ist mega alt schon, ne? Wir hatten ja gestern uns die Asterix-Filme angeguckt. Hier, Kleopatra.
Von 68. Okay.
War der nicht sogar von 57 oder so?
Nee,
der
68, ne?
68.
Ja. Da hatte Tobis Freunde noch gesagt, der Film ist halt schon irgendwie fast 50 Jahre alt.
Ja. Asterix und Obelix kamen auf die Welt 1959 von René Goscinny und Albert Uderzo.
Der erste, der René, der ist so mega frisch und gestorben auch, ne? Nee. Ja, 77, naja, na gut, 20 Jahre knapp rein, ja, nach der Schöpfung.
Genau, danach hat es dann Albert Uderzo alleine weitergemacht. Ja. Mittlerweile gibt es 36 kanonische Comic-Alben, darunter 34 in geschlossener Geschichte von Albenlänge. Also es gibt auch noch zwei Zusatzbände, wie zum Beispiel die Geschichte, wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumpst ist, aber das sind jetzt keine klassischen Comics, aber die gehören mit auch dazu. Wurde ganz oft verfilmt. Es gibt, warte mal, ich hab's mir hier doch aufgeschrieben.
Sind das jetzt, warte mal ganz kurz, sind das dann jetzt die neuen? Also da auch, wo geklärt ist, wie Obelix in den Zaubertrank gefallen ist. Ja, das ist in den neuen Comics jetzt?
Ja, es gibt
so ein Extraband.
Und pass auf.
Ach, geil.
Der Titel ist mega schwer zu erraten. Er ist, wie Obelix als kleines Kind in den Zaubertrank geplumpst ist.
So heißt er auch.
No shit, Sherlock. Heftig, ne? Es gibt 9 Cartoons mittlerweile, Cartoon-Verfilmungen. Und es gibt 4 Realfilme, über die wir vielleicht auch nochmal später sprechen.
Ja, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil da gibt's wunderschöne Aufs und Ups.
Oh ja, Ups und Downs.
Ja.
Wie sie noch im ersten Film versucht haben, so halbwegs seriös zu sein, dass einfach dann nur noch blöde
französische Filme wurden. Die 4 Filme.
Ja, auf jeden Fall, mega gerne.
Dazu habe ich nämlich einiges zu sagen.
Ey, hör auf, sowas heute nicht bringen. Ich kann das sonst echt nicht an, ich hatte das die ganze Zeit loszukichern wahrscheinlich.
Wir haben uns übrigens gestern Abend alle getroffen mit ein paar Freunden und haben hier einen Asterix-Marathon gemacht in Vorbereitung auf diese Folge.
Mega geil. Wir haben dabei festgestellt, dass Son Goku nicht der stärkste Comic-Charakter aller Zeiten ist.
Und wer? Bleibt dran, dann werdet ihr es erfahren.
Auf jeden Fall. Das Ganze erfahrt ihr nach einer kurzen Werbung. Ja. Nee, aber war einfach herrlich. Wir haben auch angefangen, wir haben Asterix der Gallier, weiß ich nicht, habt ihr den später noch geguckt, weil ich musste ein bisschen früher los.
Der lief ja vor ein paar Tagen im Fernsehen, dann haben wir den ja beide zufällig noch gesehen.
Ja.
Und der ist leider...
Der ist nicht gut gealtert. Nee. Der ist irgendwie wie so ein sehr langsamer, sehr dröger Kinderfilm irgendwie mittlerweile.
Also leider wirklich schwer noch zu schauen.
Aber alle anderen Asterix-Filme ab Kleopatra und Co. sind einfach
immer besser, ne?
Ja, das ist...
Kleopatra war ja auch noch schwierig zu gucken, also hier und da zumindest. Zumindest, also die Dramaturgie wird so schnell und so einfach abgearbeitet, also das widerspricht völlig unseren Sehgewohnheiten.
Ja, mittlerweile und schon, vor allen Dingen, du bist halt als Kind hast du es halt einfach wieder, dieses typische, als Kind nimmst du es halt einfach hin und heute als Erwachsener, wie oft haben wir gestern noch wieder da gesessen, die sind aber leicht zu überzeugen.
Und dann werden die halt immer besser. Was haben wir danach geguckt?
Asterix erobert Rom.
Erobert Rom ist ja auch von super vielen der Lieblingsfilm.
Ja.
Und halt Asterix bei den Briten. Was der absolut meine absoluter Lieblings-Asterix ist. Und danach Asterix bei den Briten
Realverfilmung. Mit Milch.
Und darüber sprechen wir gleich.
Habt ihr euch noch eine Realverfilmung reingezogen?
Ja, die von den Briten, also im Auftrag ihrer Majestät oder so heißt der.
Ach du Scheiße. Ist das der, wo Bulli auch mitgemacht hat?
Nee, das
war der bei den Olympischen Spielen.
Lasst uns doch erstmal so ein bisschen ganz grob über diese Welt sprechen, über die Story.
Ah, mega gerne.
Grundsätzliche Story. Also. Wir sind so in der großen historischen Zeit des Römischen Reiches. So die Römer dominieren praktisch die halbe Welt, stehen voll im Saft, sind auf ihrem Höhepunkt. Julius Caesar als uneingeschränkter Herrscher an der Spitze dieses römischen Heeres überwalzt praktisch ganz Europa. Ganz Europa? Nein. Ein kleines Dorf leistet Widerstand. Also es gibt dieses kleine Kackdorf.
Das keinen Namen hat.
Das keinen Namen hat.
Doch, irgendwo habe ich...
Nee, das nur, immer nur das kleine gallische Dorf oder so wird das genannt. Das
okay, dann habe ich... Weil ich hatte nämlich die französische Bezeichnung gelesen und dachte, dann heißt das wahrscheinlich wirklich das kleine gallische... Das heißt, ich dachte nämlich, das wäre der Name daneben.
Ja.
Kannst du sehen, wie scheiße ich mittlerweile Französisch kann, ey.
Also wir wissen ganz gut, grob, wo das Dorf liegen soll. Man sieht ja auch am Anfang der Comics immer diese Karte. Also es befindet sich in der heutigen Bretagne, also im Nordwesten Frankreichs.
Ich wusste gar nicht, dass der Nordwesten Frankreichs Bretagne genannt wird.
Ja, doch. Das
klingt für mich halt so.
Wieder was gelernt, Richard. Die Breton, die Bretagne. Und man sieht halt auf dem Bild auch, dass das oben am Zipfel ist, direkt am Meer. Wir wissen, welche Römerlager sich darum befanden. Kleinbonum, Aquarium, Laudanum, Barbarorum. Wir wissen aber nicht, wie dieses Dorf heißt. Und es wird auch nie genannt. Und es haben auch schon viele Fans versucht, das in der echten Welt zu spotten. Aber es konnte nie eindeutig eingegrenzt werden, wo das ist. Naja, egal. Dieses Kaff, dieses Kackdorf, in dem gefühlt irgendwie nur 20 Leute wohnen.
Und alles voll die Barbaren und voll ja. die Wilden.
Vor allem hast du mal gesehen, wie wenig Frauen da sind? Ja, Gute Mine oder wie sie heißt, die muss ja da auch die, wie Schlumpfine, so die Stadtmatratze sein. Ey.
Warte mal, ist das nicht die Frau von Majestic?
Ja.
Wow. Das ist so geil, die Gute Mine. Die einzige Junge da, weißt du? Ja. Und diese Altenpflegerin, die sich die ganze Zeit um diesen notgeilen alten Sack kümmert. Die gibt's ja auch noch.
Ja, stimmt. Stimmt.
Und dieses kleine Dorf leistet seit eigentlich immer schon dem großen römischen Heer Widerstand mit Hilfe von Drogen. Die haben nämlich einen Druiden, Miraculix.
Miraculix, ja, das Wundertütchen der Kochkunst.
Diese Nummer mit bei dem Film, wo Numerobis, also bei dem Realfilm, wo Numerobis da steht, ich habe einen Verwandten in Gallien, er heißt Spaghettix. Nein, Nudelix. Irgendwas mit Nudeln.
Ja, Knorfix nennt er ihn doch auch
einfach. Knorfix, genau. Spaghettix.
Knorfix.
Irgendwas mit Nudeln.
Miraculix. Ich dachte halt als Kind immer, der heißt so wegen den Miraculi-Nudeln, Miraculix.
Ja, ja, genau.
Ja. Ja.
Das habe ich auch gedacht.
Tütchen drauf und drüber, ne? So funktioniert der Zaubertrank. Genau, also, so leuchtet und schmeckt er sicherlich also
die
auch.
Die haben auf jeden Fall, so das Dorf hat einen Druiden und der kann einen ganz bestimmten Trank brauen.
Zusammenbrauen. Das ist so ein bisschen Krötenlecktee, glaube ich.
Ja.
Den er da zusammenbraut, jedenfalls.
Was für ein Tee?
Die trinken so Krötenlecktee.
Ach so. Also oh, leckst du einfach Kröten? Nein, Marge, ich lecke keine Kröten. Hypnokröte.
Ja, genau, die haben halt einen Zaubertrank, von dem wir echt nicht wissen, woraus er besteht. Es wird hier und da wird mal eine Zutat gedroppt, sowas wie Misteln. Das wird immer gesagt.
Ich wollte gerade sagen, er geht ja auch immer Kräuter schneiden mit seiner Sichel, aber es ist halt auch immer, er hat immer, in jedem Film auch, siehst du immer was anderes. Manchmal hat er ja auch Hummer da drin oder so eine Scheiße.
Hummer weiß man, ist ein fester Bestandteil. Aber ich glaube nur aus Geschmackgründen.
Ganz genau.
Dann gibt's noch, also was man noch weiß, ist, dass das mit Erdbeeren verfeinert werden kann, damit das so ein bisschen nach Wein schmeckt. Mhm.
Und dann hat er auch immer irgendein Pulver drin. Und
wurde mal fest, also Misteln man, auf jeden Fall.
Misteln, Hummer.
Und der leuchtet Geschmack. Immer so leicht goldgelb dann am Ende, ne? Der schimmert immer so leicht, wenn sie den dann trinken genau, und den nochmal siehst.
Und so ein Zeug, das irgendwie nach Fertiglösung klingt. Irgendwie so Zaubertranksix oder sowas. Irgendwie so ein Dominantix oder so. Irgendwie so ein...
Er hat auf jeden Fall, du siehst ja auch, glaube ich, bei, ich glaube, Operation Hinkelstein siehst du das auch. Da haut er auf jeden Fall, er haut haufenweise Kräuter rein. So ganze Kräuteräste ja auch, also so Beerenäste quasi, ne? Dann noch Hummer, ja, kannst du verfeinern mit Erdbeeren. Und irgendein Pulver, irgend so 3-4 Pulver macht er immer noch rein. Dann leuchtet das auch immer so in 1000 Farben. Und wenn er fertig ist, dann glimmt er immer so geil.
Man weiß aus irgendeiner Folge, dass der Zaubertrank wohl wie Gemüsesuppe schmeckt. Er kann aber, das erfährt man in Asterix der Gallier von Miraculix, alternativ auch zubereitet werden als Fischsuppe, Käseomelett, Ente in Orangensauce oder Schokoladenmousse.
Also die eierlegende Wollmilchsau oder Suppen, ja?
Dieses Zeug ist so, das ist die beste Droge auf diesem Planeten.
Es macht dich stark und du wirst überheblich. Perfekt.
Es macht
ja, und es schmeckt, wie du willst.
dieser Zaubertrank macht dich unglaublich stark. Also er ist ein unglaublich heftiger Body-Stimulator. Ja.
Aber nicht unsterblich.
Er macht dich aber nicht, und darüber haben
wir gestern unverwundbar.
Auch, darüber haben wir auch diskutiert. Es scheint zwar manchmal so, dass die unverwundbar sind, so wie die da durch diese römischen Heere durchfegen. Er macht dich aber nicht unverwundbar.
Ja. Wir haben gestern ganz lange darüber diskutiert. Wir wissen aus einer Folge, ich hab vergessen, wie sie hieß, Obelix, die heißt tatsächlich Obelix und irgendwas. Da trinkt Obelix nochmal einen kräftigen Schluck Zaubertrank. Und verwandelt sich in Granit als Nebenwirkung.
Das war gestern, wo wir, ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat.
Hat das erzählt.
Und, ja, genau, dass er sich in Stein verwandelt. Dann haben wir das erstmal nachgeguckt. Tatsächlich, Nebenwirkungen einer Überdosis des Zaubertranks ist, dass du zu Granit wirst. Ja.
Und deswegen hatten wir die Theorie, dass Obelix, weil der wirkt ja wirklich unverwundbar, also der wird ja auch mit
Stein... Dass er so kurz Schwertern davor getroffen, ist, oder was?
Genau, dass seine Haut schon granitartige Züge angenommen hat.
Mm, echt?
Und deswegen, also es ist eine Theorie,
Ding ist halt...
Du
hast ja auch bei...
Ist schon lange
das war gestern ein witziger Abend, wirklich. Aber das haben wir auch gesehen in dem Kleopatra-Film. Er wird halt auch auf dem Piratenschiff. Die gehen halt mit Messern, Fackeln und Forken auf ihn halt los und Obelix macht's halt nichts aus, ne?
Ja. Also ich vermute, dass er schon dauerhafte leichte Erscheinungen dieser Granitierung, eingetragenes Markenzeichen.
Gratinierung? Er ist so leicht mit Käse überbacken.
Nicht gratinieren. Eine Granitierung, also er hat einen leichten Granitfilm auf seiner Haut. Ja. Also, weißt du, so schon verengte,
Poren.
Beziehungsweise verstopfte, wie heißt das?
Poren?
Versteinerte, Poren. Hautzellen, Mann.
Zaun 10. Zaun 10. Boah, Leute, also heute morgen sind wir echt nicht auf der Höhe, ne? Kinder. Lasst uns mal so ein bisschen nicht gleich in Details reinspringen. Lasst uns mal wirklich gerade kurz bei den Figuren bleiben und die einzelnen Figuren der Geschichte vorstellen. Da haben wir natürlich den Titelhelden Asterix.
Asterix, der blonde Gallier mit dem herzhaftesten Schnauzbart, den ich je gesehen habe.
Ja. Asterix, kleiner Pfiffikus.
Die kleine gallische Wundertüte.
Dieses Wort wird bei Asterix und Obelix, glaube ich, benutzt. Er ist ja so der kleine Pfiffikus.
Der kleine Pfiffikus und die Fettbacke oder so.
Ja.
Die Fettbacke.
Ja, so ähnlich.
Wie könnte man Asterix charakterisieren?
Ja, Asterix ist ein kleiner, cleverer, so linkisch.
So ja, ein kleiner linkischer Bub.
Ja, er ist so.
Mittleren Alters.
Er ist so frech halt irgendwie. So ein jung gebliebener, kecker Typ halt.
Genau. Ne? Und er ist also. Asterix und Obelix als Gespann ist praktisch, Obelix ist der Körper, Asterix ist der Kopf.
Ja, genau. Ja. Obelix ist die Muskeln, aber Obelix ist viel zu naiv und gutmütig und bequem halt auch. Und Asterix ist so der Überredungskünstler, der Stratege, der Taktiker. Genau. Ja. Hatten wir gestern auch schon, so die perfekte Kampfmischung eigentlich. Obelix die Muskeln und er der Taktiker, die permanent total zusammenhängen eigentlich. Ja,
das ist wie in so einem Rollenspiel, weißt du? Du hast Obelix als Tank nach vorne, dann hast du hinten so Asterix, der kleine, schnelle Assassin-Typ und dann hast du Miraculix als Mage dahinter, der die halt die ganze Zeit mit so einem mit so Potions pusht. Ich kenne mich in der Gaming-Sprache nicht aus.
Das heißt,
der bufft ihn halt, genau.
Also auf der allerersten Seite.
Der den Buff rausgibt immer für alle.
Auf der zweiten Seite der Comics werden die Figuren ja auch immer noch mal kurz beschrieben und da heißt es bei Asterix, er ist der Held dieses Abenteuers, ein listiger kleiner Krieger voll sprühender Intelligenz, dem alle gefährlichen Aufträge bedenkenlos anvertraut werden. Asterix schöpft seine übermenschliche Kraft aus dem Zaubertrank des Druiden Miraculix.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass es eigentlich ursprünglich ein bisschen auch wie bei den Simpsons, nicht zu Anfang erstmal nicht um Asterix gehen sollte, glaube ich, in dieser ganzen Comic-Reihe, ne? Habt ihr das auch gelesen?
Sondern?
Also der erste Hälfte hieß Asterix, der Gallier.
Aber es sollte erstmal so, als das entwickelt wurde, sollte es erstmal nur generell um dieses gallische Dorf gehen. Und dann irgendwann im Laufe der Story-Entwicklung haben sie gemerkt, sie brauchen Titelhelden, weil einfach so, dass alle quasi wichtig sind. Damit hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann haben sie Asterix so gemacht. Ja.
Jetzt schreibt hier gerade Hörer Michael, Asterix und Obelix ist gleich Terence Hill und Bud Spencer, oder?
Ja.
Absolut. Ganz klassisch. Klassische Buddy-Movie-Motiv.
Ja.
Du hast so zwei Typen wie Pech und Schwefel, die sehr unterschiedlich sind.
Du weißt doch nicht, warum die zusammenhängen, ne? Die hängen einfach zusammen und gehören einfach auch zusammen.
Das ist eine Sache, die musste ich dem Film gestern lassen. Da wurde zum ersten Mal, leider ein bisschen schlecht, aber zum ersten Mal thematisiert, dass es zwei mit 40er Männer sind, die mit einem Hund zusammen wohnen. Hm. Und ob das nicht ein bisschen schräg ist. Das fand ich ganz cool,
so in dem Film,
dass das thematisiert
wurde. Ist ja nicht so schön. Sie sind ja 50 vor Christus, also von daher sind sie noch gut.
Ja, da war das noch so.
Ja, da war
das Leben
sind halt
noch
so
gut.
Überlegt. Also du musst dir überlegen.
Grüne Versager-WG.
Du musst dir überlegen, es spielt halt zu Zeiten der Römer-Eroberung von ganz Europa. Ja, genau, die gallischen Kriege. Ja. Und dann halt irgendwie, gerade die Griechen, die Knabenlieber und Philosophen, da ist das gar nicht mal so unabwegig, dass Asterix und Obelix halt auch kleine gallische Homos waren.
Ja. Auch schwul waren die Leute schon.
Vor allem auch beide, ja stimmt.
Außerdem sind es Franzosen.
Vor allem auch beide, ja stimmt, haben einen kleinen Hund. Obelix isst sehr gerne und dann auch mal mit seinem komischen, beide mit ihren schönen Schnauzbärten halt auch noch so. Die sehen halt wirklich aus wie frisch vom CSD.
Ich kann mir vorstellen, dass die beiden ein Paar sind.
Asterix ist ja auch so ein bisschen der moralische Kompass, oder?
Mhm. Ja, er ist halt so ein kleiner, das ist ein guter Junge. So.
Ein Klugscheißer.
Also ja, das auch. Irgendwo schon.
Und ein kleiner Filou.
Findest du?
Ja, doch. Also der,
er ist so ein kleiner Charmeur halt einfach. Genau. So ein Filou ist er jetzt nicht, aber er ist so ein Bezirzer. Ja, der wickelt halt jeden so um den Finger.
Moment, das sind Kindergeschichten. Natürlich gehen die nur bis zum Bezirzen.
Mhm. Du meinst, der ist mal richtig über Fall geballert, ja?
Nee, das war Obelix.
Obelix ist doch können wir über die
Fallballer.
Lasst uns die sexuellen Präferenzen von Asterix und Obelix vielleicht erst später besprechen. So interessant das auch ist, ich muss kurz meine Banane runterschlucken, mein Frühstück.
Mhm. Ach ja, ich habe meinen dritten Kaffee.
Asterix ist so, einerseits ist er wirklich so der Saubermann. Er weiß immer, was zu tun ist. Sein Urteil steht wirklich über allem, über dem aller anderen Gallier in diesem Dorf. Er hat's voll drauf, er weiß immer, was zu tun ist, er hat den Plan. Aber er kann auch manchmal ein Wichser sein. Asterix wird nämlich auch oft als kleiner Choleriker dargestellt.
Ja. Mhm. Ich wollte gerade sagen, er hat so ein bisschen dieses Kleiner-Mann-Syndrom, ne?
Ich meine, er brüllt mal eine Geisterarmee zusammen und die Geisterarmee hat Angst.
Ja.
Weil er schlafen will.
Ja, ja, bisschen, ja, wollte gerade sagen, bisschen cholere, bisschen dünnhäutig dann, wenn es nicht nach seinem Willen geht. Ne?
Es gibt aber
stimmt, auch, er weiß doch Obelix immer zurecht und das regt der Obelix auch immer so auf.
Es gibt, ich glaube, das war in der ersten Realverfilmung auch Thema. Also zumindest, also ja, das war, glaube ich, in dem ersten Film, wo Asterix so eine lösende Idee hatte und das ganze Dorf ihm nicht zugehört hat. Oder war das bei Operation Hinkelstein? Ich weiß gar nicht. In irgendeinem
Film, mal weiter.
In irgendeinem Film, also naja, der Comic erste, oder Realfilm, weiß ich nicht mehr.
Der erste Realfilm ist ja auch Operation Hinkelstein teilweise.
Ja, genau. Hm. Und da wendet sich das ganze Dorf gegen Asterix, weil niemand glaubt, dass seine Idee funktioniert. Und die hauen dann ja auch ab und denken, der Himmel wird denen auf den Kopf fallen und Asterix bleibt da. Das war Operation Hinkelstein. Hm. Mit Miraculix zurück im Dorf, weil er glaubt, dass wir das schaffen können, bla bla. Ich werde dafür sorgen, dass wir den Zaubertrank wiederbekommen.
Genau.
Und kümmert sich dann um den lidierten Miraculix. Und das ist, glaube ich, das einzige Mal, zumindest das einzige Mal, das ich kenne, wo sich das Dorf dann halt nicht auf Asterix verlässt und was für die super schlecht ausgeht.
Ist das nicht sogar auch, lassen die nicht sogar auch von ihm ab, weil er vorher sogar schon irgendwie Scheiße gebaut hat?
Ja, der hatte vorher irgendwie ein paar Mal missgebaut, dann ist er da dieser, dieser Seher.
Ja, der
ist Lügnix. Noch mal Lügnix. Und der Lügnix, der sorgt dafür, dass die Leute ihm nicht mehr vertrauen.
Der hetzt die auf gegen ihn, genau. Ja.
Dann haben wir Obelix, die zweite Hauptfigur. Unglaublich fetter Typ, der aus irgendwelchen Gründen nur mit einer Hose bekleidet ist, die er sich bis über die Brustnippel hochzieht.
Und, wie Tobias gestern festgestellt hat, der ist zwar fett, aber der hat Brustmuskeln.
Ja, ja. Ohne Scheiß.
Also das Outfit Obelix ist schon so sagenhaft dämlich. Also, wir alle kennen das und haben das inhaliert seit unserer Kindheit, aber wer zieht sich denn so an?
Der sieht halt aus wie so ein richtig dicker, bequemer, alter Mann. Nur, dass er die Hose halt bis über die Nippel zieht, anstatt bis über den Bauchnabel.
So trägt man Hosen halt nicht. Das müssen doch die Leute vor 50 vor Christus auch schon gewusst haben.
Aber ehrlich gesagt, guck dir doch auch an, wie schön kugelrund der halt auch ist. Wenn der jetzt noch irgendwie ein Hemd oder sowas trägt. Ich glaube, Asterix, der hat doch auch, der hat ein schwarzes Tanktop an. Der sieht eigentlich aus wie ein Mettler.
Boah, ja, stimmt.
Oder wie ein Typ, den du Sonntagmorgen zum 5 auf St. Pauli am Kiosk triffst.
Ja.
Ohne Scheiß.
Und der gerade irgendwie, Helm, ja. Ich wollte gerade sagen, der vom Popper's High irgendwie sich noch eine Pizza oder Brötchen kauft. Ja.
Nee, für seinen schwulen WG-Mitbewohner. Asterix mit seinem schwarzen Tanktop, mit seinem Truckerbart, mit seiner
mit seinem leichten Nietengürtel und seinen bequemen Pantoffeln.
Denk dir mal das Schwertchen weg, denk dir mal den Flügelhelm weg und stell dir vor, der hat noch so eine Kippe im Maul, so eine Halbglatze auf dem Kopf. Morgen zum 5 St. Pauli Kiosk.
Ganz klar. Ja.
Kippe? Hast du mir noch mal eine Kippe leihen? Ich bin Asterix, ja geil. Und mal einen Sauber. Ich hab nur einen Jägermeister.
Naja, und oben
also, wenn du mal einen Zaubertrank.
Also wenn du Obelix im Real Life auf offener Straße triffst mit seiner Hose und diesem komischen Zopf.
Performance dann, Artist, ganz klar.
Nee, dann fragst du dich doch, wo seine Pflegerin ist, oder?
Ja, das stimmt.
Also der sieht doch aus, als wäre er aus dem Irrenhaus oder aus dem Altenheim entlaufen.
Vor allem das Witzige ist, ich wollte gerade sagen, man guckt auch jeden, man hat es ja auf dem Kiez auch schon mal gesehen, wenn es dann wirklich Leute gibt, die irgendwie so besoffen sind, dass sie sich halt wirklich die Hose bis halt unters Kinn halt hochziehen. Kennst du das, so Typen, die generell so weite Hosen tragen, so Baggies und sich die dann wirklich bis hier unter die Achseln ziehen? Ja.
Vor allem, wer näht die Klamotten? Vor Christus eine recht unbekannte, für uns aus heutiger Sicht, aber damals schon modische Kriegertracht bei Obelix. Mhm. Das ist durchaus möglich.
Vor allem seine
dass der gallische Krieger, der übergewichtige gallische Krieger, nur in Hose bekleidet
war. Vor allem ist euch mal aufgefallen, dass die Hosen von Asterix als auch von Obelix die französischen Flaggenfarben sind.
Ah.
Obelix macht zwei Drittel dessen aus und Asterix den Rest dann. Er hat ja dann das Rot, das ist ja dann, ich glaube, für Freiheit oder Brüderlichkeit. Ich weiß nicht, wofür das stand.
Naja, also ob das jetzt Absicht ist oder nicht, aber es ist korrekt. Obelix ist bekannt, hier steht.
Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass das wohl Absicht gewesen, also so dann später zur Absicht erklärt wurde. Aber ob das jetzt stimmt, keine Ahnung.
Hier in der Beschreibung von Obelix in jedem Heft steht auch, er ist großer Liebhaber von Wildschweinen. Er ist sagenhaft fresssüchtig. Er frisst wie ein Schwein.
Mannequin Pix, der Koch der Titan.
Genau, in welchem Film war das?
Asterix.
Erobert Rom.
Bei Asterix erobert Rom muss er ja diese Prüfungen bestehen.
Um zu beweisen, dass sie Götter sind, um dann über Rom zu herrschen. Und eine Prüfung ist halt eben die Küche von Mannequin Pix,
dem Koch der Titanen,
zu bestehen.
Na, alles zu essen, was er ihm vorsetzt.
Genau, und Obelix geht da halt rein und meckert schon, ich hab den Titan nicht gegessen. Und frisst halt wirklich, das ist so irre. Also, der letzten Gang, den wir sehen, bevor so rausgefadet wird, ist Elefant gefüllt mit Oliven.
Ja. Und dieser Riesenberg Kaviar, den er da kriegt.
Und der rennt dann irgendwann heulend raus, weil er die ganze Küche leer gefressen hat. Und Obelix so, der hat mich einfach nach der Vorspeise sitzen lassen. Also auch unheimlich plumper Humor an der Stelle. Aber da erfahren wir, er ist nicht nur sagen verfressen, sondern er kann offensichtlich unendlich viel essen. Er hat praktisch so ein schwarzes Loch im Magen.
Hm. Geht alles aber in den Dessertmagen.
Aber bei der muss er ja auch eine unwahrscheinliche Menge an Kalorien verbrennen.
Ja, definitiv. Ne? Also ich meine, überleg mal, wie leicht er auch ganze Galeonen an Gegnern ja auch jedes Mal weghaut.
Ja, eben. Weißt du, überleg mal, der Körper ist auf einer, also ne, durch den Trank ja unheimlich leistungsgesteigert.
Ja.
Ja. Also die werden schneller und die werden stärker. Und Obelix hat das als Dauerzustand. Also er ist immer stärker und schneller
als alle anderen. Das heißt, dauerhaft gesteigerten Metabolismus so, ja?
Ja, genau, sowas in der Art. Also der muss eine unfassbare Energieverbrennung in seinem Körper haben.
Lass uns über die genaue Wirkung des Zaubertranks später noch philosophieren. Lasst uns erstmal weitergehen
bei den Figuren. Weitermachen.
Beziehungsweise bei Obelix sind wir noch lange nicht fertig. Obelix will nicht wahrhaben, dass er adipös ist. Also wenn irgendjemand...
Klassische Verdrängungsmechanismen hier schon früh erkannt.
Also wenn irgendjemand sagt, dass Obelix wäre dick, rastet er halt völlig aus.
Den Dicken, ich sehe die zwei Dicken da drüben. Die zwei Dicken, hier gibt's nur einen Dicken und der ist nicht dick.
Oder ja, genau, das ist der zweite Verdrängungsmechanismus. Er ignoriert es halt völlig. Da, war das bei Asterix bei den Briten?
Ja, genau, mit den zwei Dicken, ja.
Der Dicke und dann guckt er sich um, wo ich sehe hier niemanden, der dick ist.
Ja, also das kommt so ziemlich in jedem von diesen Comicfilmen. Kommt das vor? In den Heften ist es, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich. In den Filmen kommt immer einmal der Satz, Dicken, ich sehe hier keinen Dicken. Und dann eben einmal die zwei Dicken. Zwei Dicken, hier gibt's nur einen Dicken. Und der ist nicht dick.
Er ist beruflich Lieferant für Hinkelsteine.
Lieferant?
Ja.
Also sein Job ist es, diese riesigen Hinkelsteine, diese spitzen, großen Steinkegel ins Dorf zu bringen.
Er ist halt so etwas von schlichtem Gemüt, ne? Obwohl ich mich auch immer gefragt habe als Kind, ob dadurch, dass er in den Zaubertrank geplumpst ist, ob ihn das doof gemacht hat. So ein bisschen.
Mhm.
So ein bisschen Forrest Gump-mäßig, weißt?
Eine der Nebenwirkungen des großen Zaubertranks.
Ja, kann ja sein halt, ne? So, dass Miraculix das ganze Dorf halt unterjocht, indem er den hier und da mal so ein bisschen Zaubertrank gibt und dann aber still und heimlich eigentlich die Oberhand hat, weil die langsam dumm werden.
Oh, aus großer Kraft folgt großer Schwachsinn?
Mhm. Das ist tatsächlich jetzt schon am Anfang schon eine ganz gute Fantheorie. Das ist gut, dass Miraculix die alle dumm hält.
Es gibt ja auch, Miraculix hat ja auch seinen Druidenzirkel, wo keiner halt mit darf, immer in den Wald. Ich glaube, dass die Druiden heimlich über diese ganzen kleinen Dörfer halt herrschen.
Alter, das sind die Illuminaten.
Ja.
Obwohl, gab's da schon die Illuminaten?
Das ist so eine. Das war 50 vor Christus, die haben sich bestimmt irgendwie da schon gefordert. Weil Miraculix ist ja faktisch gesehen zu der Zeit, er ist ein Heide, ne? Er ist voll mit der Natur verbunden.
Sind ja alle.
Aber wir wollen gleich über Miraculix reden.
Das ist ja so eine reale Verschwörung in der Welt von Asterix und Obelix.
Das findest du jetzt spannender als meine Theorie mit der versteinerten Haut? Komm schon.
Die sind beide gut.
Die hat hier viel zu wenig Beachtung gerade
gefunden. Zu diesen Hinkelsteinen, weiß man, was mit diesen Hinkelsteinen gemacht wird?
Nein. Keine Ahnung.
Also wofür brauchen
die? Ich weiß nur, dass er die immer nur wirft, aber ansonsten...
Also, wo man die sieht, ist hier bei diesem komischen Druidentreffen. Da bauen die so Steinkreise damit. Aber das kann ja nicht Obelix gewesen sein, weil der darf diesen Wald nicht betreten. Also,
ja, stimmt.
Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch einfach eine Beschäftigungsmaßnahme für einen geistig schwachen Kollegen.
Der einfach nur nicht weiß, wohin mit seiner Kraft.
Ja, weil der kann ja sonst nichts. Ich meine, der kann ja wirklich, also der ist ja wirklich sagenhaft dämlich. Und den kann es ja auch mit seiner Grobmotorik an nichts
aber
Handwerkliches setzen. Deswegen haben die sich wahrscheinlich überlegt, okay, wir müssen den armen Obelix, er ist ja was Besonderes, den müssen wir jetzt irgendwie beschäftigen. Ja, lass ihn Steine von A nach B schleppen, weil das kann er.
Er hält
sich auch für den besten Hinkelsteinträger der Welt.
Du siehst ja auch gerade sagen, du siehst ja auch bei Operation Hinkelstein, siehst du ja auch, dass die richtig so einen Steinbruch haben, wo die da hin, wo er dann da hingehen kann und dann den ganzen Tag da irgendwie Steine schleppen oder halt auch werfen kann, ne? Ja. Er macht ja nicht viel. Er stellt Steine so und danach geht er meistens Wildschweine jagen.
Halten wir den
das ist auch echt gut.
Ja, den etwas einfachen Jungen mal beschäftigt. Der hält sich auch für den besten Hinkelsteinträger. Ich meine, der trägt Steine, das ist keine Leistung. Weißt du, das ist...
Ist eigentlich auch witzig, weil Obelix ist ja als Kind...
Niemand trägt so Steine wie du. Glückwunsch. Du bist ein ganz besonderer Junge.
Ja. So ist das. Obelix ist ja als Kind ja auch in den Zaubertrank gefallen. Ist auch so witzig, ne? Ist im Prinzip irgendwie unbesiegbar und ist trotzdem wahrscheinlich schon seit er ein Kind ist, eben weil ihm das passiert ist, mit Samthandschuhen irgendwie angefasst worden. Genau. So, jeder hat so das, gibt ihm so das Gefühl, dass er so richtig zu nichts taugt, so, ne?
Ja. Du könntest, da bin ich mir sicher, bei Asterix echt auch so eine psychologische, das Psych of Obelix. Jetzt geht die Fantasie mit mir durch.
Der ist more fucked als der Vader.
So eine psychologische Arbeit über ihn verfassen. Also,
pass auf, ich rate, es ist ein posttraumatisches Stress.
Nee, also bei Obelix ist es ja so, er hat ein sagenhaftes Problem mit Konflikten. Also er kann überhaupt nicht diskutieren. Wenn du mit Obelix diskutierst, dann ist er entweder beleidigt und schaltet auf Durchzug oder er rastet total aus, was ja auch regelmäßig passiert. Fast jede Asterix und Obelix Story beginnt in irgendeiner Weise damit, dass sich Asterix und Obelix über irgendwas in die Haare kriegen.
Ja. Oder er ignoriert dich halt auch einfach und kümmert sich dann nur noch um Idefix. Also redet dann eigentlich, was er seinem Gegenpart sagt. Genau, das, was er seinem Gegenpart eigentlich sagen müsste, redet er dann zu Idefix.
Der Herr Asterix.
Du hast
kleine Schwuppe eigentlich.
Richie, du hast ja gerade schon gesagt, Obelix ist als Kind in den Trank gefallen und ist halt unendlich. Er hat diese Zaubertrank-Power immer, unendlich. Ja. Hm. Und das heißt, dass seit seiner Kindheit ihm körperlich eigentlich niemand gefährlich werden konnte.
Er hat keine natürlichen Fressfeinde.
Er hat keine Feinde und er konnte sich wahrscheinlich auch immer als Kind durchsetzen. Wenn das nicht mal gute Voraussetzungen sind für so einen verwöhnten kleinen Kack-Mama-Sohn, oder?
Ja, stimmt.
Oh ja.
Ob er seine Mutter getötet hat? In einem Wutanfall?
Die Eltern von Asterix und auch Obelix leben. Die leben alle vier in Lutetia. Also in der.
Ach, echt?
Ja, ja.
Das kenne ich gar nicht.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Asterix-Comic das war, aber da lernt man die auch kennen.
War Lutetia nicht generell diese Römerstadt, von der sie dann noch immer reden?
Paris ist Lutetia, glaube ich.
Ja. Oh, okay.
Also, das ist so die große Stadt.
Lutetia.
Ja, das ist immer, es kommt doch, also in jedem zweiten Asterix-Heft kommt doch irgendein verschnöselter Typ aus Lutetia in das
Dorf. Stimmt, Paris. Ja. Lutetia ist Paris. Es heißt, es wird relativ häufig von Lutetia gesprochen bei Asterix und Obelix, immer in Bezug auf diese große, ferne Stadt.
Und Hipster. Da kommen immer diese versnobten Teenies und so, alles, was irgendwie aus Lutetia kommt, sind so die Großstädter, die dann halt im Dorf nicht klarkommen.
Alles klar. Aber das ist auch echt interessant eigentlich, dass die Figuren bis heute, dass sich niemand bisher so daran getraut hat, die irgendwie so tiefgründig darzustellen, dass sie plötzlich wirklich Personen werden. Weil für mich sind Asterix und Obelix das immer noch so Kindheitsfiguren und man weiß irgendwie nichts von deren Vergangenheit. Also nicht irgendwas Dramatisches, irgendwas Schlimmes. Die sind einfach so einfach, wie sie dir vorgestellt wurden, so einfach sind sie heute noch. Also gibt es keine harte Background-Story, dass Asterix-Eltern irgendwie an der vorsinnflutlichen Pockenkrankheit erkrankt sind und dann auch Lutetia mussten oder sowas.
Ja, aber weißt du, das ist auch einfach nicht notwendig.
Nee.
Weißt du, ich will auch keine dystopische Vorgeschichte zu den Teletubbies.
Ja, das ist aber so, das heutzutage. Halt so. Ja, aber es wird ja mittlerweile Tonus, dass halt irgendwie jede Figur so eine ganz dramatische Background-Story halt kriegt.
Ja, die scheiße, nicht. Wir hatten zu Ashton Ketchum eine.
Ja, eben. Okay.
Asterix Begins. Ich freue mich schon auf so ein mega episches Prequel.
Boah, ja, so ein richtig düsterer, mega brutaler R-rated Drama. Ja,
genau, wenn du dann siehst, wenn die Römer angreifen und wenn Obelix dann schon die ganzen Köpfe so zerdrückt und eingeflatscht werden.
Du siehst so Nahaufnahmen, alles mega dunkel, hart entsättigt. Und dann immer mit so diesen diesen langen Schwarzblättern, so einem Trailer, so Obelix-Gesicht. So eine mega epische Einstellung, so eine totale von so einem riesen römischen Heer.
Genau,
und
er sieht aus wie so eine Anmühle, eine Obelix so
die steht Faust, da. Die sich bald im Regen überall leicht.
Obelix ist so ein richtig, richtig dicker Bodybuilder mit so einem dicken Wachsbauch, ne, der so die Arme und alles, der so von Narben übersät ist, total schmutzig ist, richtig Pfannen, große Hände hat mit dicken Adern. Ja.
Diesen blutverschmierten roten Haar.
Ja,
und dann wieder und dann Asterix.
Der Gallia begins.
Ich schneide morgen den Trailer.
Obelix hat einen kleinen Hund, Idefix. Asterix und Obelix wurde ja in ganz, ganz viele Sprachen übersetzt, unter anderem tatsächlich auch ins Englische. Und
über 60 Sprachen auch übersetzt, ja.
Idefix heißt in allen englischsprachigen Asterix und Obelix-Geschichten Dogmatics.
Ja, finde ich auch super. Hast du gelesen, wie Asterix und Obelix tatsächlich in der ersten Comic-Übersetzung in Deutschland kurzerhand einfach mal hießen?
Siggi und Barbaras.
Ja. Siggi und Barbaras, ja, fand ich mega lustig. Ja. Ey.
Oh, da fällt mir ein, wir haben gestern die schwäbische Version von Asterix bei den Briten.
Das war eine Scheiße.
Herrlich, aber da
nee, Moment, wir haben auch die hessische Version auch von Kleopatra und
das so. Das auch, ja.
Es gibt unfassbar viele Dialektarten von Dialektversionen. Es gibt von den ganz vielen Comics gibt's Versionen in Schwäbisch, in Hessisch, in Bayerisch, Kölsch. Auf Latein, Kölsch, ja. Hamburgerisch. Berlinerisch, keine Ahnung, wenn ich was vergessen habe, es gibt sie alle.
Wer guckt sich die Scheiße an?
Erkan und Stefan.
Schwörerdeutsch?
Schwörerdeutsch?
Ja, das heißt Schwörerdeutsch. In Amerika.
In Schwörerdeutsch.
Ein Film, den ich überhaupt nicht mochte, also immer noch nicht mochte, aber auf Schwörerdeutsch ist der halt eigentlich ganz witzig. Okay.
Also es gibt halt, wir haben gestern hier die Deluxe-DVD-Version uns davon eingebaut und da gibt's bei jedem Film noch so eine zusätzliche Tonspur mit so einer Dialektsynchronisation, die tatsächlich gar nicht so schlecht ist.
Das ist echt super. Also
echt gut gemacht.
Es wirkt halt teilweise, was wir gesehen haben, ja, Asterix bei Cleopatra in Hessisch, das wirkte teilweise wie so ein YouTube-Synchro-Video, halt einfach nur so ganz plump drüber gesprochen.
Also bei den Briten bisschen schon. Bei den Briten war das super gemacht. Das Problem war nur, dass die da, also logischerweise alle Figuren neu synchronisieren mussten, weil das ist ja eine Tonspur, die da abgemixt wurde im Original. Das kannst du nicht einfach so raus.
Ja.
Noch dazu nicht sind, ohne großen Aufwand einfach so wieder rausfinden.
Noch dazu sind das wahrscheinlich die Hälfte der Synchronsprecher nicht mehr am Leben.
Ja, ja. Die haben halt dann einige, ja Quatsch, alle nochmal neu gesprochen, so die Hauptfiguren, oder zumindest die wichtigsten Figuren alle nochmal neu gesprochen. Um das halt auch in einem anderen Dialekt zu machen. Und das Einzige, was mit den Briten schade ist, den könntest du genau so weggucken, wenn T-Fax nicht auch neu synchronisiert worden wäre. Weil der neue Synchronsprecher von T-Fax ist nicht so geil wie der alte.
Schade, weil ich fand den von T-Fax, der ist so super.
Ja. Und der neue, der macht das auch nicht schlecht, aber ist halt nicht so geil wie der alte.
Ja.
Aber Asterix und Obelix per se auf Schwäbisch sind super lustig. Das heißt, wenn man das so geil hätte zusammenschneiden können, wäre das ein Traum gewesen. Also der alte Dings mit den schwäbischen Geiern.
T-Fax war der Brite, der Asterix und Obelix dadurch diese Story leitet.
Und hier in England nennen wir das
einen Kürbis. Leute, wir kriegen die Vorstellung der Figur nicht zu Ende, oder? In der Folge. Können wir mal dabei bleiben, ihr Arschlöcher? Idefix, der kleine Hund. Lasst
uns schütteln die Hände.
Idefix, der kleine Hund von Obelix. Was kann man über den sagen?
Es ist ein Hund.
Es ist ein Hund und er ist so sein kleiner.
Er ist das Gehirn, wenn Asterix nicht da ist.
Er ist so sein kleiner Minion halt irgendwie. Er genießt doch wieder den Charme des stummen Charakters. Weil wer mag Idefix nicht?
Er ist klüger als Obelix.
Er ist der einzige als umweltfreundlich bekannte Hund, der vor Verzweiflung aufheult, wenn man einen Baum fällt.
Oh.
Also er hasst es, wenn man Bäume fällt. Ich weiß nicht, was das der Story jetzt beifügen soll.
Vielleicht hat das seine Eltern erschlagen.
Ja.
Gut. Miraculix.
Miraculix, der ehrwürdige Druide des Dorfes. Er ist so der Drogenkoch der gallischen Dorfes.
Der Walter White der Gallier.
Ja. Der Walter White des gallischen Krieges. Er ist halt so der Mentor.
Ja.
Der Opa.
Dabei, was macht denn der den ganzen Tag? Der kümmert sich irgendwie, der kocht und der kümmert sich irgendwie den ganzen Tag um, hab ich immer das Gefühl, um so auch die medizinische Versorgung. Ja, genau. Er ist so ein bisschen der Apotheker des Dorfes halt einfach. Also, der sammelt ja auch immer irgendwelche Kräuter, die prinzipiell heilen oder dich besser fühlen lassen sollen.
Also das ist ja kein ungewöhnliches Gesellschaftsmodell in der Zeit gewesen, dass du halt eben so einen Dorfverbund hast. Also gerade bei diesen kleinen Verbunden, die dann halt eben geleitet wurden von einem Häuptling. Und dann eben diese rechte Handfunktion, wenn du so hast, der Medizinmann, / der Druide.
Diese König Artus Merlin-Funktion,
genau, so ein bisschen, genau. Ne, du hast dann halt so einen Druiden dabei, das war so der weise Mann. Das gab's ja auch als Frauenpendant, nur die wurden ja geächtet, weil die Leute super klug waren in der Zeit.
Die Gaga.
Hier ist ein Mann, der kennt sich mit Kräutern aus. Druide, hier ist eine Frau, die kennt sich mit Kräutern aus. Hexe. Das macht super wenig Sinn, aber gut.
Stimmt.
Ja, jetzt war ja wirklich genau so, aber naja. Und genau diese Funktion hat Obelix eben, Miraculix eben. Also er ist der Dorfälteste, wahrscheinlich, der ist mehrere hundert Jahre alt, ne, wird, glaube ich, mal gesagt. Und, der Vater von ihm ist mehrere
hundert Jahre alt. Sehr alt.
Ne? Aber er ist auch derbe alt.
In dem ersten Realfilm, an dem irgendwie Pilze schon wachsen und so eine Scheiße. Ja. Ich erinnere mich.
Und der ist halt wirklich, der ist so das Gehirn des ganzen Dorfes. Weil das sind wirklich alles Trottel und gerade dieser Majestix, der Anführer von denen, der ist wirklich so sagenhaft dämlich.
Die sind halt alle wirklich, man kann sich nicht sagen, sie sind wie Kinder.
Ja, das stimmt. Wir waren bei Miraculix gerade.
Ja, ja, okay. Ich bin auch immer noch bei Miraculix. Ja. Ich wollte erzählen, er ist der klügste Mann in einem Dorf voller Idioten. Und versteht sich halt sehr gut mit Asterix, weil Asterix der zweitklügste Mann in einem Dorf voller Idioten ist.
Machtlustiger Spasti eigentlich. Setzt alle unter Drogen, um seine Macht zu festigen.
Aber er ist ja auch immer cool, gechillt, er ist so der Ruhepol im Dorf.
Also er lässt sich bis auf die Situation, wo er dann mal einen Hinkelstein auf den Kopf kriegt, eigentlich nie aus der Ruhe bringen.
Er ist vor allen Dingen mega, ich will nicht sagen verplant, aber er hat irgendwie er ist mega organisiert den ganzen Tag über halt. Der hat immer jedes Mal, wenn man ihn antrifft, irgendwo, auch in der Geschichte, er hat immer gerade irgendwas zu tun. Er ist immer beschäftigt.
Ja, und wenn er nur rühren ist.
Ja. Er rührt viel. Ja, er ist halt wirklich so die Vaterfigur des Dorfes. Und wenn er da ist, wo er sein soll, nämlich am Kochtopf für den Zaubertrank, ist alles cool. Ja. Die meisten Story-Plot-Twists, wo alle wirklich am Arsch sind, passieren deswegen, weil Miraculix irgendwie außer Gefecht gesetzt wurde.
Mhm.
Ja. Also wenn Miraculix irgendwie entführt wird oder außer Gefecht gesetzt wird, dann ist die Kacke am Dampfen.
Jo.
Als vierte Hauptfigur wird am Anfang der Comics immer Trubadix, der Barde, aufgeführt.
Warum?
Was ich nicht verstehen kann, denn es ist ein 99% der Zeit super egaler Charakter. Das ist der Barde, der, ich lese mal hier vor.
Ich finde eigentlich, da ist Julius Caesar eigentlich noch wichtiger, ne?
Trubadix ist der Barde, die Meinungen über sein Talent sind geteilt, er selbst findet sich genial, alle anderen finden ihn unbeschreiblich. Doch wenn er schweigt, ist er ein fröhlicher Geselle und hochbeliebt. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir groß über den sagen sollen. Es ist halt so der
Comedy-Charakter. Er ist so der Musiktheorie-Student der Gallier. Er also denkt, er kann was, aber eigentlich kriegt das nicht hin.
Er ist auch eigentlich eine ziemlich egale Figur.
Ja, aber er bleibt halt gut im Gedächtnis in seiner Skurrilität.
Was so witzig ist, der hat auch nur einen so ein, wie sagt man so schön, so ein Catchpoint, so ein Point of Attention. Jeder weiß immer, dass er am Ende der Folge oder das Ende des Films immer geknebelt irgendwo hängt, weil sie alle keinen Bock haben, ihm zuzuhören.
Er wohnt auf einem ganz komischen Baumhaus in der Mitte des Dorfes und spielt immer Musik auf der Harfe und davon kommt allen das kalte Kotzen.
Das ist keine Harfe.
Doch, das ist so eine kleine Klampfe.
Das nennt sich doch.
Manchmal spielt er auch Blasinstrumente.
Nee, aber das heißt doch nicht Harfe. Harfe sind die Dinger ja in groß. Wie heißt denn da den kleinen?
Eine kleine Harfe. Keine Ahnung. Ich google das jetzt. Ich würde sagen, das ist eine Klampfe oder eine Laute oder irgend sowas.
Gibt es natürlich noch, ihr habt ihn bereits erwähnt, Majestix, der Häuptling des Dorfes, der die interessante Angewohnheit hat, dass er sich von zwei Angestellten auf einem riesigen Metallschild den ganzen Tag rumtragen lässt.
Voll geil. Sagt ihr, so. Wenn das ein Job wäre, wo kann ich mich eintragen dafür? Also nicht zum Tragen, aber zum mit draufliegen.
Ey, ohne Scheiß. Ich würde mich so gerne den ganzen Tag auf einem Schild durch die Gegend tragen lassen.
Vor allen Dingen, er macht das mega, er muss das ja eine Weile auch schon machen, weil guck mal, wie sicher der das macht. Ich glaube, wenn wir das erstmal so machen würden, das erste Mal, ich würde
mega eingespieltes Team. Also ich wüsste gerne, das wäre auch eine geile Szene für unser geplantes Asterix-Prequel, Asterix Begins. Ich wüsste gerne, wann er das erste Mal auf die Idee gekommen ist, auf ein Schild zu steigen und das von zwei Bimbos tragen zu lassen.
War das vielleicht so ein Ding früher? Hat man das so gemacht?
Dass man auf den. Also ich weiß noch so, typisch 300 dann auch, es ist so Kriegernatur, du hast dein Schild dabei, dass wenn du fällst, auf deinem Schild getragen wirst, also wieder nach Hause getragen wirst.
Es ist eine Lyra.
Eine Lyra.
Du meinst die Harfe, die kleine Harfe.
Es ist eine Lyra.
Eine Lyra, auf der Trubadix spielt.
Es ist keine Harfe, es ist eine Lyra. Du meinst die Harfe.
Oh. dann haben wir, ich sehe ihn hier gerade in dem Comic, den ich aufgeschlagen habe, vor mir Julius Caesar.
Ja, wie eine der, finde ich wirklich, eine der unterschätztesten Figuren eigentlich im Asterix-Universum. Ich liebe ihn ja. Ich finde Caesar so geil. Find
ihn fantastisch.
Der ist gefühlt der Captain Hook dieser Welt. Er ist der einzig Erwachsene eigentlich, der versucht seinen Scheiß zu regeln.
Ja, und das ist auch so geil, wie frustriert er mit seinen eigenen Leuten immer ist, weil er ist halt eben auch der Kopf einer Bande von Idioten.
Ja.
Das ist total geil.
Ja.
Also die schlachten sich ja da wirklich durch Horden von Römern, die alle sagenhaft dumm sind und auch dumm erzählt werden. Aber der Kopf an der Armee der Römer, Julius Caesar, der wird immer wahnsinnig würdevoll, väterlich, zum größten Teil auch vernünftig. Also er ist ein Eroberer, aber er wird schon einigermaßen vernünftig dargestellt. Er ist ein geiler Typ.
Ja, ich finde ihn auch mega entspannt. Es ist auch einfach so, wenn du überlegst, bei Asterix, bei den Briten, da gibt's doch diese Szene, wo ihm diese Karte so ins Gesicht weht.
Ja,
ne?
Super geil.
Er ist sich halt auch seiner Figur sehr bewusst, einfach, dass er jetzt nicht sagt, so, er ist empört ihn, weil er lächerlich gemacht wurde oder so, sondern er ist so voll auf dem Boden der Tatsachen. Ja, passiert halt. Wenn du lachst, dann kriegst du halt Stress mit mir, aber ansonsten ist alles okay.
Und jetzt, innerhalb der ganzen Geschichten, das ist ja so eine Stilistik in diesen Heften und auch in den Filmen, das ist halt so eine Hommage an die alten Zeiten, an die guten alten Zeiten, das ist 50 vor Christus, dass er ständig ich nenne es mal Opfer von Witzen auf diese Zeit halt ist. Wie zum Beispiel, dass er da vor seinem Senat spricht, irgendwas erzählt und Brutus, Adoptivsohn, da die ganze Zeit mit dem Messer rumspielt. Und er sagt, Brutus, würdest du bitte mit dem Messer aufhören, mit dem Messer rumzuspielen? Das macht mich nervös.
Ja.
Funny Sidefact für alle, die das nicht wissen. Brutus war einer der, den ihr stochen hat.
Genau,
mit
Brutue.
Jetzt du, also, Brutus.
Da. Im tiefsten Kreis der Hölle ist der, ne? Genau, eingefroren an Satans Seite. laut der göttlichen Zelda Komödie.
Oder Brutus?
Nee, Brutus ist im tiefsten Kreis der Hölle. Echt? Mit Judas zusammen, wird von Satan, weil der tiefste Kreis der Hölle, der neunte Kreis, laut Dante Alighieri, ist ja aus Eis und wird vom Teufel festgehalten, eingefroren. So, der hat beide in der linken und in der rechten Hand.
Geil.
Brutus und
Judas. Ist das Teil des Judas, kanonischen Asterix-Universums?
Hoffe ich doch.
Ja, also während wirklich alle anderen Römer Abziehbilder ihrer selbst sind, absolute Vollspasten, ist Julius ist die einzige in der im ganzen Comic erzählte wirklich, wirklich erwachsene Figur.
Ja, Spezperson.
Auch in den Cartoons, wie der sich bewegt, die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben auch für seine Gesichtszüge, für seine Mimik. Ich glaube, da spricht auch wirklich so ein bisschen die Liebe und der historische Respekt der Macher gegenüber dieser ganzen Römernummer, ich weiß nicht, wie ich meinen Satz beenden
die
soll.
Die ganzen Römernummer. Die größte Kultur, die Geschichte unseres Planeten je gesehen hat. Diese ganze Römernummer.
Ja. Ein wenig.
Haben wir noch,
denn die wüssten so, weißt du, so in 1000 Jahren wird man über unser römisches Reich noch reden. Ja, diese ganze Römernummer.
haben wir noch wichtige Figuren vergessen? Es gibt zum Beispiel noch Verleinix, den Fischhändler.
Verleinix, ja.
Dein Fisch stinkt.
Und wie heißt der Schmied?
Warte mal kurz. Verleinix, der Fischhändler, heißt im Englischen Unhygienix.
Also
Unhygienix.
Wir haben natürlich dann gibt's noch die ganzen ausländischen Figuren, die auch immer mal wieder vorkommen. Wie
die Gaga, der Galia.
Ja, genau. Die Piraten. Mit dem sehr rassistischen Mann im Krähennest. Sehr rassistisch produziert.
Den Navigator, so ein richtig, so ein Schwatter mit Schlauchlippen, aber
wirklich. Also wirklich ganz
das super ist bei, rassistisch. Das ist bei Kleopatra, das ist noch schlimmer. Ja, dieser Typ wirklich mit diesen leichten Vampirzähnen, wirklich Lippen, die so groß sind wie seine Augen und so übelsten Knochen in den Haaren, ey.
Ja. Die Gaga. Die
Gaga, also, dann gibt's halt noch Numerobis, der immer mal wieder auftaucht, eben. Zum ersten Mal bei Asterix Mission Kleopatra.
Numerobis. Ach, der Architekt.
Der Architekt, von Kleopatra, ägyptischer Architekt.
Dann hat man. Dann
Tefax, der Brite, Cousin von Asterix.
Ja. Nee, sein Vetter.
Ist doch das gleiche,
oder? Sein Vetter ist nicht. Nee, ist ein der Schwager ist doch der Vetter.
Nee.
Ist das der Vetter, der Cousin? Ich weiß es gerade auch nicht.
Wir haben im Dorf haben wir noch.
Moment, wir haben einen vergessen. Bombastik der Teutone.
Hey, da kommen wir später zu.
Ja.
Das ist noch zu heftiger Tobak. Ja.
Wir haben den alten Sack im Dorf. Der Pause. Wir haben den alten Sack, den Hugh Hefner des gallischen Dorfes. Geriatrix.
Wie?
Geriatrix.
Der ist Geriatrix.
Also Geriatrie ist ja die Medizin von den Alten, die sich um die alten Menschen kümmert. Geriatrie.
Krass.
Geriatrix,
der am Stock geht und dann, sobald er seinen Trank drin hat, eigentlich gefühlt nicht stark wird, sondern einfach nur geil.
Ja, der Einzige im Dorf, der halt eine heiße Frau hat, Falballa.
Nicht
Falballa.
Falballa ist doch hier mit ihrem He-Man-Verschnitter zusammen.
Genau.
Oh Gott, wie heißt er denn?
Dann haben wir noch Gute Mine, die Frau von Majestix, dem Häuptling.
Mutti.
Die hat eigentlich die Macht in der Hand im Dorf, denn wenn sie ihrem Mann Majestix sagt, so und so wird's gemacht, dann wird es so und so gemacht.
Wie sie sich sein Schild ausleiht, um einkaufen zu gehen. Ja. Sich auf dem Schild dann durch die Stadt transportieren lassen und er mit ihr die Diskussion hat, als würde sie seine Autoschlüssel nehmen.
Gute Mine, ich hab dir gesagt, du sollst nicht immer mein Schild nehmen.
Ich muss doch Sachen einholen gehen, also von der.
Der Schmied heißt Automatix.
Automatix,
ja. Auch ein legendäres Duo, Verleinix und Automatix, die sich am Markt immer gegenüberstehen. Und das, wie gesagt, da wohnen 20 Leute oder so. Immer wieder aufs Neue in die Situation geraten. Dein Fisch ist nicht frisch, mein Fisch nicht frisch. Schlägerei im ganzen Dorf.
Ja, und vor allen Dingen auch immer richtig heftig. So Verleinix schlägt halt immer mit so einem riesen Barsch dann auch immer auf alle ein.
Ja, und links mit so einem fetten
Hammer. Und der, ich wollte gerade sagen, und Automatix immer, der knüppelt die wirklich mit so einem Hammer halt, ne? Meine Fresse. Die spinnen die Gallier.
Tja, dann sind wir so mit den wichtigsten Figuren eigentlich durch, oder? Jo. Lass mal nachdenken.
Ja.
Lasst uns schütteln die Hände.
What he says.
Ja, es gibt noch so ein paar Römerfiguren, aber die weiß ich nicht, wie die heißen, die immer wieder auftauchen. Einmal so ein dicker.
Ja, der Dicke mit diesem goldenen General Brustpanzer halt, ne?
So ein schmaler General mit so einer hohen Stimme.
Ja, genau.
Ja, also das gallische Dorf hat ja immer Stress mit diesen Römerlagern, mit diesen vier Lagern drumherum. Da gibt es auch noch so Centurios und halt solche Führer. Die sind aber, also da muss man sich die Namen jetzt nicht unbedingt merken.
Ja, aber das war's von den Hauptfiguren erstmal soweit.
Ja.
Ja.
Reicht ja auch, ne? Was glaubt ihr, wieso ist diese Geschichte so erfolgreich? Also ich ich habe vor kurzem mit einem Kollegen von mir gesprochen, der aus den USA kommt, ein Ami, ein Amerikaner, und ich habe ihn gefragt, ob er Asterix und Obelix kennt, und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er sagt, nee, was ist das? Er kannte das.
Ja,
das
ist mega erfolgreich da drüben.
Es ist bei den Amis jetzt nicht so wie bei uns, dass du in jedem Schreibwarenladen heute noch einen Asterix und Obelix Comic kriegst, aber die Amis kennen das tatsächlich. Das muss schon was heißen, dass die ignoranten Amis irgendwas aus dem Ausland kennen.
Das ist in Amerika sind tatsächlich Asterix und Obelix genau wie hier Tintin, also Tim und Struppi, werden da Kindern in der Schule ganz, ganz nahe gebracht. Gerade so die Französisch halt tatsächlich lernen. Die kennen Tim und Struppi und die kennen Asterix und Obelix.
Echt? Hm? Also Asterix und Obelix Comics als Unterrichtsstoff ist aber auch nicht ungewöhnlich. Also sowohl in Europa als auch eben in Amerika.
Ja.
Also wie ich zum Beispiel hatte das auch in der Schule. Ich habe Französischunterricht hatten wir Asterix Comics, im Lateinunterricht hatten wir
Asterix Comics. Ich wollte gerade sagen, Asterix und Obelix Comics hatten wir im Französischunterricht damals auch.
Und es ist ja auch, also gerade im Lateinunterricht sehr dankbar, weil das ist eine der wenigen Sachen, die überhaupt in Latein übersetzt werden, völlig zu Recht.
Es ist ja auch hier, welches kommt? Barbaras der Wikinger oder so?
Keine Ahnung. Jedenfalls, keine Ahnung. Auf Latein übersetzt, meinst du?
Ja.
Alle, glaube ich sogar.
Ja, war doch hier Barbaras.
Nein, ne? Ich meine alle Hefte.
Ach so, ja.
Und oder zumindest so gut wie alle Hefte. Und das ist halt super selten, ne, dass irgendwas Popkulturelles in Latein übersetzt wird, weil ganz ehrlich, da hat keiner was von.
Spielt den aber halt
mega. Außer Schüler, dass man halt so
ja. Spielt den aber auch halt
mega gut in die Karten. Dres und so, ne? Das ist schon irgendwie ganz schönes. Etwas, das man als Kind kennt, benutzt oder als Kind mit aufgewachsen ist, benutzen die Lehrer, um einem das Schwachsinnigste aller Zeiten beizubringen, nämlich eine Sprache, die man nicht mehr spricht. aber dann da hast du so direkt so einen Zugang, ne? Das macht es leichter, weil ich zum Beispiel war super schlecht in Latein, konnte es aber nicht abwählen und fand es dann ganz schön, das mit Asterix zu lernen, weil ich wenigstens wusste, was da steht, weil ich die Comics kannte. Also da konnte man so ein bisschen fuschen, man hatte direkt einen Bezug dazu. Achso, ach Mensch, Latein ist ja gar nicht so eine theoretische Mathematiksprache. Doch. Aber diese Nummer gaukelt einem das vor.
Ja. Wir hatten uns in der 8. Klasse oder so, hatten wir uns auch mal, kennst du ja zur Weihnachtszeit, wenn halt irgendwie die Lehrer auch, wenn keiner mehr was macht und meine Französischlehrerin dann halt auch, so wie es jeder Lehrer dann, guter, gewissenhafter Lehrer macht und zeigt einen Film.
Ja, genau.
Wir haben uns auch Asterix und Obelix halt auf Französisch reingezogen. Ich habe kein Wort verstanden, aber es war trotzdem ganz witzig, weil du als Kind die Filme so oft geballert hast, dass du eigentlich auch im Prinzip alles mitsprechen kannst. Ja. Was auch gestern extrem schnell bei allen wieder losging plötzlich.
Ja.
Dass du halt dann auch, dann guckst du es halt im Französisch, aber kannst es dir halt ableiten dann die ganze Zeit. Und lernst es dann auch so parallel, jedenfalls ein bisschen.
Was glaubt ihr, wieso ist diese Geschichte so erfolgreich international?
Ich kann es mir nicht erinnern, aber Asterix und Obelix haben ja auch das Prädikat tatsächlich ausgestellt, das Prädikat,
besonders wertvoll?
Nee, nicht besonders wertvoll, sondern pädagogisch wertvoll.
Pädagogisch
wertvoll. Das ist wahrscheinlich so, weil es ist so witzig, aber auch unverstohlen, dir wird's ja schon als Kind ja schon nahegelegt. Ich meine,
genau, womit kannte ich Asterix? Hau ihm auf die Fresse und nimm vorher Drogen.
Ja. Ich meine, mit wie vielen Jahren kennt
man. Das ist doch die Message, oder?
Mit wie vielen Jahren lernt man Asterix und Obelix kennen?
Ja, mit 5? Ich bin damit aufgewachsen, keine Ahnung.
Ich wiederhole, warum ist diese Geschichte so erfolgreich?
Also, weil sie ist auf der einen Seite, tut sie so, als wäre sie pädagogisch wertvoll. Zumindest war sie das früher mal. Heute, in der heutigen Pädagogik, wäre ich mir da nicht so sicher.
Mhm.
Weil die ja ein bisschen lascher funktioniert, sag ich mal. Damit meine ich jetzt nicht schlagen, das war früher auch schon schlecht, aber so dieses in dieser Ja-Sager-Pädagogik würde das jetzt, glaube ich, nicht mehr so reinpassen. Aber du hast.
Jetzt holst du aber aus, diese Ja-Sager-Pädagogik hier.
Und ich wiederhole, warum ist diese Geschichte so erfolgreich? Ich
leite das gerade her. Ja? So, und das heißt, du hast relativ simple Comic-Charaktere, die Werte, also pädagogisch recht wertvolle Werte transportieren, plus geschichtlich im Hintergrund, der satirisch aufgearbeitet wird, aber nicht falsch ist. Also zumindest in den meisten Fällen, sich sehr nah an der Geschichte orientiert und somit eben auch einen gewissen Lerncharakter hat. Also das, was ich vorhin meinte, mit dass es im Lateinunterricht durchaus sinnvoll war, aufgrund von, wie nennt sich das, in Identifizierung mit dem Werk, das als Stoff zu benutzen, funktioniert das eben auch auf historischer Ebene. Also, ne, dass man relativ viele historische Fakten behält, wenn man als Kind sich Asterix reingezogen hat.
Also die Geschichte ist international so erfolgreich, weil sich die Geschichte relativ nah an der wirklichen Historie entlanghangelt.
Genau, also sie macht sich...
Das ist doch Quatsch. die Geschichte ist doch nicht international so erfolgreich, weil man da so in die Historie eintaucht, oder?
Nee. Nein, unter anderem. Also du hast eine lustige Geschichte, also ne, lustige
Charaktere. Ich will euch absichtlich jetzt provozieren.
Ja, ja, schon klar. Das Ding ist, du hast lustige Charaktere, einfach zu verstehende Charaktere, für Kinder leicht nachvollziehbare Charaktere. Ich wollte gerade sagen,
die Charaktere sind auch so gestrickt, dass für jeden halt auch prinzipiell was dabei
genau.
ist. Genau. Du kannst immer ein Lager beziehen.
Genau, und das eben die, also ne, Teile der tatsächlichen Historie abarbeitend. Also du begleitest zwei externe Figuren, die in reale beziehungsweise historische Begebenheiten reingesetzt werden, um das mitzuerleben, was da passiert ist. Ja, gerne. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm.
Ja. Das ist doch schön. Also Ken Follett zum Beispiel, kennt ihr Säulen der Erde?
Ja.
Der hat so eine Jahrhunderttrilogie geschrieben, das sind drei so Bücher, und da ist das auch so. Du hast Weltgeschichte, die des 20. Jahrhunderts, und er nimmt fiktive Charaktere und setzt sie einfach daneben und hören dann dabei zu, wie Gorbatschow sich mit irgendwelchen Leuten streitet oder wie Hitler da bla bla. Ne? Da steht dann einfach neben und hört zu. Und so funktioniert Asterix und Obelix eben auch. Also es sind fiktive Charaktere, die in reale Situationen gesetzt werden, satirisch gesetzt werden. Mhm. So dass die Kinder verstehen, was da passiert ist mit dem Römischen Reich, mit diese ganze Tribunlogik und wie heißt das hier mit den Fraktionen und so, ne? Also dieses nicht Fraktionen.
Du redest mal wieder 5 Stunden im Kreis, Tobi. Fass es doch in einem Satz zusammen.
Ich komme gerade nicht auf das Wort. Also okay, Kinder lernen damit auf humoristische Art und Weise, was in der Zeit damals so passiert ist. Wie die römische Politik und der Eroberungsfeldzug funktioniert
hat. Sie lernen halt Schlüsselfiguren aus der Realität halt auch kennen, ne? Genau. Weil Julius Caesar gab's nun mal wirklich, das große Römische Reich gab's nun mal wirklich, und diese Gallierkriege gab's halt nun mal tatsächlich auch. Ob's wirklich dieses Dorf gab, was sich da widersetzt hat, weiß man ja bis heute nicht.
Ich will später noch über reale historische Hintergründe sprechen.
Ich wollte dich gerade eigentlich einleiten, weil ich es eigentlich gerne von dir jetzt hören wollte.
Ich habe ein bisschen was zu historischen Hintergründen vorbereitet, aber da kommen wir später noch dazu. Ja, du lernst ein bisschen was über die Weltgeschichte auf jeden Fall, so albern das da auch alles ist.
Das sind halt so schöne Saubermännerfiguren halt auch so, weil Asterix und Obelix sind einfach immer die Helden. Und als Kind magst du es ja auch einfach auf der Gewinnerseite zu sein.
Also die gewinnen einfach immer, ne? Das ist doch schön. Ja, also es ist halt, ich finde, es ist so ein ganz, diese Geschichte allgemein ist so ein ganz einfaches, simples Strickmuster, so ein Archetyp an Geschichten. Du hast eben die schwache, kleine, verschworene Gemeinschaft, schwach in Anführungszeichen, dieses kleine gallische Dorf.
Also diese Underdog-Story.
Die Underdogs. Ja. Und die verteidigen sich ja in Anführungszeichen verzweifelt. Mhm. Gegen dieses große römische Reich, dieses große dunkle Imperium. Das ist ja wie bei Star Wars auch, die Rebellen gegen das Imperium.
Wenn man sich mit dem Imperium anlegt, schlägt das Imperium zurück.
Scheiße. Dann schlägt es zurück.
Und das, also alleine diese, schaut mal hier auf der Karte bei den Comics am Anfang. Mhm. Allein schon die Lage dieses Dorfes, ich zeig sie auch mal kurz in die Kamera zu unserem Facebook-Livestream, der gerade läuft. Das Dorf ist halt wirklich so ganz oben rechts am Zipfel, die sind eingekreist, die sind mit dem Rücken zur Wand. Das ist eine
Die stehen direkt zum Meer eigentlich nur, ne?
Das ist halt eine verzweifelte Situation eigentlich, in der die sich befinden. Und das ist so der erste Archetyp der Erzählung. Dann haben wir aber auch noch diese Superkraft, diesen Zaubertrank. Wir haben so ein absolut asymmetrisches Mächteverhältnis.
Ja.
Also einerseits sind die Römer ja ganz viele und die Gallier nur ganz wenige. Die Gallier sind aber in ihrer Minderheit super potent. Hm. Oh, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Ihr wisst schon, in welche Richtung das geht, oder?
Ja, das Ding ist halt auch, die Römer belagern die ja. Ich glaube, irgendwann kommt das mal. Da verzweifelt Caesar einmal so ganz kurz und sagt irgendwie, seit 12 Jahren oder sowas belagern wir die Gallier. Also mega lange. Die beißen sich mega heftig an denen die Zähne aus. Aber so dieses 300-Prinzip, ne?
Ja,
300 Spartaner, die gegen irgendwie eine riesen Millionen große Perserarmee gekämpft haben und halt tatsächlich die fertig machen konnten.
Ja, also das ist jetzt wirklich mit einem, wenn man mal ein bisschen bissig wieder sein will, das ist wirklich schon diese Übermenschenfantasie.
Ja.
Dass diese kleine Gruppe von Gallier sich jahrelang gegen diese Übermacht, die Ausländer, die Römer, behaupten kann und die dazu Mus schlägt.
Ja,
genau.
Von Drogen.
Wo ja jeder weiß, dass die Franzosen so stark sind im Krieg führen.
Ja.
Das ist historisch belegt.
Das ist historisch, ja. Die greifen uns mit ihren weißen Fahnen an, bist du nicht mal können, du.
Ey, die Franzosen sind eine der Atommächte.
Ja.
Und sie haben ganz viel schlimmes Essen, mit denen sie uns fernhalten können.
Aber ich habe auch mega viel voll geiles Essen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe tatsächlich mal Escargot-Schnecken gegessen. Mhm. War gar nicht mal so schlecht.
Ich leider noch nie, würde ich aber auch gerne mal
machen. Fand ich tatsächlich, also es ist gar nicht mal so schlecht, wenn die richtig zubereitet werden, dann ist das so ein bisschen wie so festes Muschelfleisch. Mhm. Halt. Boah. Es geht.
Das klingt aber auch so geil. Ist gar nicht mehr so schlecht. Ist gar nicht mehr so schlecht. Weltweit bekannt als die Küche, so die französische Cuisine, ne? So, ist gar nicht mehr so schlecht.
Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich mag die englische Küche ja sehr gerne.
Was oh, geh doch heim. Geh doch heim.
Ich mag das sehr gerne. Ich
finde gekochtes Wildschwein in Pfefferminzsoße. Das ist zu viel. Das arme Schwein.
Was genau meinst du, wenn du über die englische Küche sprichst? In Plastik abgepackte Sandwiches oder Bohnen mit Ketchup?
Ja. Ja, gebackene Bohnen mit Ketchup dann immer, ja.
Ja.
Ja. Aber gut, wir haben unterbrochen. Worauf wolltest du jetzt hinaus?
Das ist genau wie bei 300. Wir sind wenige, aber wir haben die Power und können uns gegen die vielen behaupten.
Ja. So eine geschlossene Gemeinschaft von Drogensüchtigen, die sich gegen den militärischen Putsch entgegenstellen.
Ja, das ist praktisch Christiania.
Ja, ja genau, Kopenhagen, ja.
Weißt du, diese kleine anarchistische Minderheit in einem funktionierenden Staatssystem.
Ist eigentlich wirklich so dieser Kampf zwischen rechts und links, ne? So Rom, der voll der rechtsnationale Staat, der halt irgendwie die Minderheiten unterjochen möchte und total kontrolliert und diktatorisch organisiert ist unter einem einzigen Herrscher, die sich gegen das anarchistische Gallien auflehnen, die im Prinzip eigentlich nur ein gutes Leben führen wollen und den ganzen Tag wahrscheinlich sich mit diesen Drogen dazu.
Ja, Moment, die interessieren sich nur für Zaubertrank, Wildschwein, Wein und Frauen.
Ja, nur für die schönen Seiten des Lebens, das sind unsere Anarchisten.
Wo sieht man Asterix irgendwo sitzen mit einer Blume im Haar?
Ah, die Hippies. Die Gallier sind ja auch organisiert in so einem Stamm mit einem Häuptling, aber die Gallier sind schon eher so die Hippies, sage ich jetzt mal.
Das
sind
halt so freie Liebe und dann wird ja auch noch die Dorfschönheit, wird ja dann noch geklont, damit jeder was von ihr hat.
Ja, ja, ja.
Gottes Willen.
Ja, Alter, das ist es. Asterix und Obelix, da sind wir mit Sicherheit nicht die Ersten, die drauf kommen, aber Asterix und Obelix ist die immer noch nicht überwundene Nummer des Nationalsozialismus. Wie die Engländer schreiben die Franzosen nichts anderes als, hier waren irgendwelche Großmächte gemeint zu uns. Man muss dazu sagen, dass denen das auch sehr häufig passiert ist. Die wurden ständig erobert, genau wie die Engländer. Ja. Ja, von allen Seiten. Und genau das ist es wieder, dieses kleine linke Völkchen. Ne? Mhm. So die freiheitsliebenden Leute, die Lebensgenießer wehren sich gegen diesen Staatsapparat, gegen diese Arschlöcher, die uns in Uniformen zwängen wollen, die uns zwingen wollen, ihren widerlichen italienischen Wein zu saufen. Wo ich das Problem nicht sehe, aber das sind ja Franzosen.
Die Franzosen können ja wenigstens vergleichen.
Eben, ja. Ja, so. Und dagegen wehren die sich. Mit allen Drogen, die ihnen zur Verfügung stehen.
Mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Drogen.
Ja, ist ja wirklich so. Also ich meine, die haben ja sogar hier bei der ersten Realverfilmung, da reicht der Zaubertrank nicht mehr, da ist der Stoff nicht mehr hart genug. Und dann gehen die zu diesem alten Sack, der schon so drauf ist, dass der mit Pilzen vollgewachsen ist.
Ja,
und der gibt den noch heftigeren.
Genau, der, von dem sie nur einen Tropfen dann brauchen und dann mega abgehen.
Ja, vom zweihörnigen Einhorn.
Ja,
das stimmt. Ist die Milch vom zweihörnigen Einhorn, brauchen die dafür.
Jetzt schreibt hier Hörer Dennis im Livestream, ist das nicht eine Anspielung auf die Heiden, Nordmänner, Wikinger etc., die sich sehr lange gegen die Römer gewehrt haben?
Ja, das ist ja auch, irgendwo schon, auch. Aber das waren Kriegervolk. Die lebten ja auch für den Krieg.
Ja gut, und die Gallier nicht, oder was? Die Gallier bei Asterix und Obelix.
Ich meine, die prügeln sich gerne, aber die organisieren ja jetzt irgendwie keine Armee oder irgend sowas.
Aber die lieben es, sich zu kloppen. Für die ist das Größte, in den Kampf zu ziehen.
Also, pass auf, diese ganzen Heiden, Teutonen und wie sie all hießen, Germanen und so, das sind alles im Prinzip dieselben Völker. Das sind alles prügelwütige Wilde.
Ist schon klar, aber das waren ja auch richtig Kriegerstämme. Die hatten ja richtig eine organisierte Armee oder so.
Das hat Gallier mit Sicherheit auch.
In Gallien ist ja der einzige Krieger, den sie haben, ist ja wirklich Asterix.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, die Gallier, die hatten mit Sicherheit auch Armeen, weil der sagt doch immer, ich habe das große Gallien geschlagen und so. Das ist ja, für Cäsar ist es ja eine Auszeichnung, dass er es geschafft hat, dieses Volk zu bändigen. So, und 20 Leute, dass die keine Armee stellen. Also da braucht man nicht viel Mathekenntnis, das ist halt schwierig.
Also dieses Jüge ist auch so blöd, der hätte die so leicht überrennen können auch einfach mal.
Dieses Motiv der kleinen eingeschworenen Gemeinschaft oder des Einzelnen, der sich so gegen die große gesichtslose Übermacht wehrt, das ist absoluter Standard. Also das ist so ein absoluter standardisierter Archetyp der Erzählung.
David gegen Goliath.
Das findest du in jeder zweiten großen Geschichte der Weltliteratur.
Vor allen Dingen ist es dann auch noch so, weil die Franzosen ja heutzutage eigentlich eher zum Kapitulieren neigen oder dafür bekannt sind, dass ausgerechnet Asterix halt sich immer noch wert und immer noch gewinnt. Ja. Das ist so ein bisschen Wunschvorstellung dann, ne? Weil sie bisher in der Geschichte immer irgendwie überrannt wurden, die Armen.
Ich vermute, dass sie damit zu kompensieren versuchen mit dieser Figur so oder beweisen wollen, wir waren mal ein stolzes, mächtiges Volk, aber ihr mit eurem römischen Scheiß und alles, was danach kam, habt uns verweichlicht. Mhm. Weißt du? Mhm. Der Urfranzose, der Gallier, das waren Männer. Liebe, Weib, Wein und Gesang.
Backenbart.
Ja? Und jetzt sind sie nur noch Baguette de Truffaut.
Le Tour de Fell.
Das war super rassistisch, ich zieh mich jetzt
ja. Wie war das? Was hat sich der eine Chef vom Kumpel von uns irgendwie gemerkt? Was muss ein Mann tun?
Schlafen. Ach so, fressen, ficken, jagen?
Guten Franzosen,
fressen, ficken, jagen. Auch dieses Motiv des Zaubertranks ist absoluter Standard. Das findest du in jeder zweiten alten Sage, dass das irgendwie, oder in ganz vielen Märchen, dass der Held irgendwie sich mit Magie oder mit irgendwelchen anderen Tricks aufputscht, um gegen das Böse zu kämpfen.
Und das Geile ist, wenn ich kurz ausholen darf, das Geile ist ja, bei Herr der Ringe, da rauchen sie auch, um sich zu beruhigen, immer ihr Hobbygras.
Ja. Obwohl das eigentlich ja ein unfairer Trick ist.
Das ist ein Archetyp, der der Drehbuchtheorie, nenne ich das mal, ne? Also so
die, ist das kanonisch?
Ja, warte.
Tobianische Drehbuchtheorie.
Nein, pass auf. Die Griechen, also ne, die antiken Griechen, die haben ja die Dramaturgie erfunden. Ne? Ja. Also das waren ja die ersten, die das systematisiert haben.
Genau.
Und die sprachen damals von der sogenannten Heldenreise. Mhm. Ja, also dass du einen Held hast, das kann auch ein Volk sein, völlig egal. So, du hast eine Institution Held, die eine gewisse Reise mit verschiedenen Prüfungen, also sprich eine Reise mit Stationen, ganz grob gesagt, durchleben muss, die irgendwo gipfelt, dann runtergeht und da zu einem Ende kommt. So diese Pyramidendreieck-Nummer, ne? Exposition, Höhepunkt, Ende. Ja. Und das ist so die Heldenreise, ne? Wo sie durch müssen. Das kann ein Volk sein, das kann eine Einzelperson sein, das können zwei sein, völlig egal. Du hast diesen Konglomerat an Protagonist, der da so durch muss. Ne? Und Phänomen, Zaubertrank, Elixier nennt man das so in der Theorie. Das gibt's eigentlich in jeder Dramaturgie. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine emotionale Läuterung sein. Das kann ein Zaubertrank sein, also im wahrsten des Wortes ein Elixier. Das kann das Schwert sein, das der Held finden muss. Mhm. Das kann Harrys Elderstab sein. Oder der Stein der Weisen. Das kann alles sein. Mhm. Aber wie gesagt, das kann auch in den normalen, also
reiner Symbolbegriff dann.
Genau. In den meisten Filmen ist es auf emotionaler Basis, dass der Held irgendwas bekommt, das ihn emotional dazu bringt, zum Ende gehen zu können. Mhm. Also nicht physisch stärkt, dass er irgendwas trinkt, sondern dass er sich mit seiner Alten wieder ausspricht. Mhm. Oder so, ne? Genau. Darauf wollte ich hinaus. Das haben die alten Griechen erfunden. Applaus. Und das ist der Zaubertrank, eben da machen sie es wortwörtlich, dass es eben ein Elixier ist, das sie nehmen müssen. Die verlieren es ja auch ständig. Es geht ja häufig darum, dass Miraculix festgesetzt wird, entführt wird, außer Gefecht gesetzt wird, nicht da ist, bla bla. Und es ist immer ein ganz großes Thema, dass sie diesen Zaubertrank zurückbekommen oder brauen können.
Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwann in der Geschichte wechselt das dann auch, dass sie nicht das gallische Dorf einfach fertig machen wollen oder besiegen möchten und dann ja auch, es gibt ja auch, die belagern das ja auch ziemlich erfolglos dann immer. Und irgendwann kommen sie dann auf den Trichter, wir müssen eigentlich nur den Druiden kidnappen. Und dann geht's immer nur noch darum, dass sie Miraculix kriegen. Genau, ja. Oder das Rezept für den Zaubertrank halt bekommen.
Dann also ich finde es ganz interessant, darüber nachzudenken, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist Autor und du erfindest jetzt eine Geschichte und du kommst dann auf die Idee dieser Asterix- und Obelix-Geschichte, müsste man doch eigentlich so in der Erzähltheorie zuerst mal denken, ja, das ist doch eigentlich super scheiße, wenn ich habe ein übermächtiges Volk und dem kann man nichts anhaben. Das verhindert doch von vornherein ganz viele Konflikte. Also, ich bin gerade nicht konzentriert dabei, wie soll ich denn meinen Gedanken jetzt hier griffig zusammenfassen?
Scatman?
Ich habe gestern zu viele Brownies gegessen, Leute. Ich muss mal kurz nochmal Milch nachtrinken.
Ja, aber ich merk's auch.
Ich kann in der Zeit schon mal was anderes erzählen.
Nee, warte mal. Ich will grad,
also,
jetzt gerade mal nicht.
Ich muss mich kurz meine Gedanken sammeln.
Okay, dann erzähl's mir doch, dann lass mich kurz nachdenken.
Also in ihrer Standardkonfiguration, klingt voll scheiße, also wenn alle Figuren da sind, wo sie sein sollen, kannst du denen halt nichts anhaben. Also da sind die unbesiegbar, wie wir schon gesagt haben. Das ist so für Storytelling ja eigentlich eher suboptimal, wenn eine Figur unbesiegbar ist, weil es viele Konflikte von vornherein einfach mal ausschließt.
Ist aber auch immer so, wie du gerade schon sagtest, wenn sie zusammen sind, dann sind sie unbesiegbar. Der große Showdown in den Geschichten oder auch in den Filmen am Ende ist ja immer, wenn das ganze Dorf wieder vereint ist. Weil sie sich ja auch immer irgendwie aufsplitten und am Ende ist das Dorf immer vereint und dann geht's auch immer wieder rund.
Das ist dieselbe Nummer wie bei X-Men. Charles Xavier muss immer irgendwie ausgeschaltet werden, weil zu ultra.
Ja.
Also macht die Geschichte keinen Sinn.
Also dieser Zaubertrank, der schaltet ganz viele Hürden in dieser Welt ja schon mal aus. Da gibt zum Beispiel bei Asterix bei den Briten, wo die in diesem Raum sich besaufen. Die Römer, da haben wir so gelacht gestern.
Das müssen wir unbedingt mal nachmachen. Alle in einer Reihe stellen. Schlagt ein, füllt ein, trinkt aus, schlagt ein. So muss man sich mal besaufen.
Vor allem, dass die halt wirklich das ist so geil. Die nehmen die Fässer, um zu finden, welches Fass der Zaubertrank halt ist. Und den Römern fällt nichts Besseres ein, als sich in eine Riesenhalle zu stellen. Mit irgendwie 16 Mann in einer Reihe die ganzen beschlagnahmen Weinfässer hinzustellen und eins nach dem anderen einzuschlagen und anstatt einfach nur kurz zu probieren, eine ganze Tasse davon von jedem Fass zu trinken.
Fred war gestern so geil, wir gucken und dann liegen die nachher alle völlig wasted da und prügeln sich und singen und Fred, wie kann eine militärische Operation so enden?
Das ist ja, am Anfang stehen sie halt noch so da hinten los. Am Anfang stehen sie halt in Reihe und Glied und dann siehst du irgendeine andere Szene, Schnitt wieder zurück in diesen Raum und alle liegen völlig blau in der Gegend rum, diese Fässer liegen in der. Einer ist besoffen, hangelt sich oben am Kronleuchter entlang. Die Legionäre liegen in der Ecke über diese Fässer, alle haben so hochrote Nasen und sind völlig besoffen.
Ja, wir möchten Militär aufnehmen.
Die kommen da ja auch an, dann in dieser Kaserne und die wachen schon am Tor. Jedes Mal, wenn die was sagen, unterbricht sie die mit so einem Hexen. Wir würden gerne zu. Danke, wir haben verstanden.
Ja. Und dann Asterix, die saufen die Römer.
Und Obelix versucht ja dann das Gleiche. Er möchte rausfinden, in welchem dieser Fässer der Zaubertrank ist, trinkt überall draus und ist mega besoffen.
Vor allem Asterix ermahnt ihn noch so, Obelix, benimm dich jetzt. Und er trinkt immer weiter.
Da sagt er das, Obelix, das ist viel zu, wir können das nicht betrinken, das ist viel zu gefährlich. Ja, das ist gefährlich, aber schön.
Ja, und Obelix ist am Ende so besoffen, dass er mit hochroter Nase auf die Straßen von Londinium stürmt und sich da einfach wahllos mit irgendwelchen Leuten prügelt und dabei rumlallt. Ja, und dann haben wir gestern Abend so erzählt, ey, das ist so die neue Skala, in der man misst, wie besoffen man ist. So von 0, ich fühle mich gut.
Bis Obelix, ich will mich prügeln und bin laut.
Von 0, ich fühle mich gut. Bis 5, ich bin echt besoffen. Bis 10, ich bin Obelix mit roter Nase und schlag mich durch die Straßen von Londinium.
Boah, wenn ich das auf dem Kiez jemandem erzähle, ich glaube, dann komme ich nicht mehr nach Hause.
Ey, das ist echt das letzte Level des Besoffenseins. Asterix, ihr wollt beim Asterix etwas anhaben?
Warum hast du deine Fäuste oben, Richard? Jedenfalls bin ich nicht hier, um eine imaginäre Kuh zu melken.
Wo waren wir gerade? Ach so, ja, der Zaubertrank. Also da gibt es diese Szene, wo Obelix in diesen Raum möchte und es ist halt völlig klar, dass er sich durch die Türen schlägt, dass er Mauern zertrümmert, dass er dorthin kommt, dass du ihn nicht davon abhalten kannst, dorthin zu kommen. Und die einzige Möglichkeit der Römer, die Gallier zu besiegen, ist ja wirklich irgendwie Obelix außer Gefecht zu setzen.
Ja, da war es ja nun mal faktisch nicht schaffen.
Ja, also, ja, die schaffen es immer wieder. Der Typ ist, der ist so leicht zu manipulieren wie
ich. Obelix. Ja, aber so rein in einer rein so Körperkonfrontation ist ja. Obelix ja, genau. Einfach ein ernstzunehmender Gegner. Ja, also
du kannst ihn körperlich nicht besiegen. Nee. Also so dieses Hulk-Phänomen, er ist zu krass für alles und jeden.
Ja. Vor allem auch
allerdings hat er halt eine ganz große Schwäche, er ist halt super naiv.
Ja, vor allen Dingen Obelix hat, ist euch das mal aufgefallen? Obelix hat selber, trägt seine größte Schwäche permanent mit sich rum. Das ist sein Hund. Ja. Wenn sie den mal kaschen, so irgendwie, und Obelix richtig am Sack halt irgendwie haben, dann kann er auch nichts mehr machen.
Obelix ist super leicht emotional zu manipulieren.
Ja.
Er ist eigentlich die größte Schwäche der Gallier. Oh, das ist gut. Obelix ist die größte Stärke, aber auch die größte Schwäche der Gallier. Beziehungsweise
die stärkste Waffe und die größte Schwäche.
Ja. Ja.
Und die Römer schaffen es aber auch regelmäßig, Obelix außer Gefecht zu setzen. Bei Asterix bei den Briten setzt er sich ja praktisch selbst außer Gefecht, weil er sich so krass besäuft.
Der schiebt aber auch, er hat aber auch emotionale Probleme in Britannien, weil A hat er Heimweh, B hat er Hunger die ganze Zeit und C, na ja, gut, dann besäuft er sich halt eben.
Wie schaffen sie es, ihn nochmal außer Gefecht zu setzen bei, wo war das? Fällt euch noch ein Fall ein, wo sie Obelix außer Gefecht setzen?
In der ersten Realverfilmung, wo er sich in seiner Rolle als Römer verliert.
Ah ja, Obelix, Obelus werde wieder zu Obelix, ja.
Und da kriegt er das auch einfach.
Da haben sie ihn psychologisch manipuliert sozusagen. Genau.
Na, da hat er sich so in sein Method-Acting reingefunden und die Römer haben dann auch mit ihrem Gemeinschaftsgefühl ihn so eingelullt, dass er dann irgendwann wirklich dachte, er sei Römer.
Ja. Und geiles Beispiel, Asterix in der Trabantenstadt, das wurde ja verfilmt als dieser Animationsfilm 2014, Asterix im Land der Götter.
Im Land der Götter, ja. Herrlich.
Oh, das ist interessant, da erfährt man nämlich noch eine Schwäche von Obelix. Er hat so einen krassen Energieumsatz, deswegen frisst er ja so viel. Wenn er nichts zu essen bekommt, dann deaktiviert er sich irgendwann. In der Trabantenstadt, also in dem Comic Asterix in die Trabantenstadt, hat Obelix so Hunger, weil er tagelang oder stundenlang, das erfährt man nicht so richtig, nichts zu essen kriegt, dass er irgendwann einfach einschläft.
Krass. So ein bisschen wie Son Goku, ja?
Wenn er keine Energie bekommt, schläft er einfach irgendwann mal ein.
Hm. Er hat so diese Bud Spencer-Mentalität auch immer. Wenn er in den Kampf zieht, immer nur mit der flachen Hand. Er haut ja auch immer alle irgendwie nur gefühlt mit der flachen Hand einmal irgendwie.
Es gibt ja wirklich, wie viele besoffene Unterhaltungen hat man schon darüber geführt, wie geil die Kampftechnik von Bud Spencer ist.
Ja.
Also wirklich dieses ausgeklügelte System seiner Kampfkunst. Noch besser ist Obelix, weil Obelix hat einen Move, der taucht in den Comic-Verfilmungen zumindest.
Ach, meinst
zum
du
ersten Mal, warte, lass mich ausreden, lass mich das genießen.
Okay.
Machen wir das nicht kaputt.
Mach ich nicht. Ich geh auch gleich mal pinkeln.
Bei den Briten zum ersten Mal in den Verfilmungen. Dass er jemanden am Schneewittchen?
Schlawittchen.
Also am Kragen packt, hochhebt und ihn so ohrfeigt.
Einfach mit dem Handgelenk. Also
einfach nur aus dem Handgelenk
raus. Einfach so aus dem Handgelenk.
Und du siehst aber, wie der Kopf von dem Römer halt wirklich so hin und her.
Als wäre das so ein ganz leichtes Gummiding. Ey, das sieht so witzig aus. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre eine Realität. Du hast da so ein Monsterwesen, also so ein Obelix, der wirklich so stark ist, dass er dich so leicht hochhebt und wirklich diese Bewegung, also ne, durch einen Schlag aus dem Handgelenk, deinen Kopf nach links und rechts so buxieren kann, dass er sich
anfühlt
wie Gummi.
Dass er im Prinzip fast dein Genick eigentlich bricht.
Ja, das wäre ja bei jedem Schlag der Fall.
Ja.
Wie grausam ist diese Nummer mit
bis dein Genick nur noch Mus ist. Aber das ist das sowieso, da hast du ja auch gesagt, so in der bei den Briten, wenn er sich so befrisst und tierisch besäuft dann auch, er pennt ja dann irgendwann ein und dann erzählen sie ja noch, dass er in der Stadt noch eine Schlägerei mit Römern angefangen hat und er nimmt sich ja immer die Helme mit, von denen die er verprügelt hat. Er pennt doch dann ein und hat so einen Stapel Helme auf dem Bauch, die dann irgendwie auf seinem Bauch
die ganze Zeit
hin und her wippen.
Das sieht man in dessen Hütte auch, also der sammelt die.
Genau, eigentlich mega, mega perfide, ne?
Mega. Der ist auch in der Realverfilmung. Was ist in der Realverfilmung? Nee, stimmt gar nicht. Das war bei den Briten auch. Da ist er doch am Anfang so mega frustriert und guckt sich die ganze Zeit so melancholisch seine Helme an, die er gesammelt hat, weil die Römer alle weitergezogen sind, eben nach Britannien.
Ja, stimmt.
Also der ist auch richtig süchtig danach, den Jungs auf die Fresse zu hauen.
Ja, ja. Weil es wahrscheinlich auch sein einziger Ausgleich neben Hinkelstein tragen und
Wildschweine essen ist. Weil das nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für geistig minder bemittelte Franzosen ist.
Die Gewaltdarstellung bei Asterix und Obelix ist schon relativ heftig.
Ja.
Also man sieht kein Blut, aber sonst sieht man eigentlich fast alles. Also die Römer kriegen ja richtig auf die Fresse.
Ja.
Die prügeln sich durch ganze Legionen. Die Leute fliegen ja wirklich 50 Meter hoch in die Luft und dann fallen sie wieder runter und krachen auf den Boden, nachdem sie von Obelix eine Schelle bekommen haben, eine Maulschelle.
Ja.
Und die sind auch danach wirklich zerstört. Die haben, die haben blaue Flecken, die humpeln, die
gebrochene Gliedmaßen, überall Verbände
und so. Gipsverbände und so weiter müssen die tragen und brauchen da wirklich auch tagelang wahrscheinlich, um zu recovern von diesen Kämpfen.
Ja.
Es ist schon nicht ohne, oder?
Das ist mega. Also auch, es ist ja nicht nur die Darstellung an sich, sondern diese, ich sag mal, dieser Hang zur Gewaltbereitschaft. Also die lösen ja wirklich jedes Problem damit, dass sie irgendwann früher oder später jemandem auf die Fresse hauen.
Ja.
Und hier, guck mal, die einzige von, also wir haben vorhin schon mal erwähnt, Asterix erobert Rom, diese Nummer mit den Prüfungen, die einzige Prüfung, die wirklich Probleme bereitet, ist die man nicht mit Gewalt lösen kann, diese Nummer im Haus der Verrückten, ne, das Verrückte macht.
Also sie den Passierschein, wo sie den Passierschein suchen.
Genau, diesen Passierschein A38, wo sie dann von Schalter zu Schalter geschickt werden und irgendwann durchdrehen, bis halt Asterix, da er clever genug ist, auf die Idee kommt, den Spieß umzudrehen.
Mhm.
Aber da kommen sie mit Gewalt nicht weiter und sind völlig überfordert. Also das geht wirklich hauptsächlich darum, sich aus den Problemen rauszuprügeln, beziehungsweise die körperliche, also durch den Zaubertrank, die körperliche Überlegenheit auszunutzen. Oder nicht?
Absolut.
Auf jeden Fall. Ich nick mal ins Mikro.
Die Römer, die da verprügelt wurden und die wirklich so in ihrem eigenen Saft liegen mit blauen Augen und so weiter, die haben ja auch Schmerzen, also die stöhnen ja, okay, also es wirkt jetzt nicht so, als ob die da wirklich Höllenqualen leiden, es wirkt eher so, als ob die verkatert sind.
Die sehen
also,
aber auch manchmal auch, haben auch manchmal so richtig verbundene Beine, laufen auf Krücken,
ja, haben wir
richtig
grade,
blaue Augen.
Haben wir gerade gesagt, während du auf der Toilette warst, lieber verdammt. Richard.
Okay, Mist. Ja, hab ich nicht gehört.
Und das kriegen die Hörer im Audiofeed gar nicht mit, wenn wir heimlich mal aufs Klo gehen, oder? Das machen wir immer so clever.
Eben gerade, das war die dritte Tasse Kaffee. Ich habe hier echt ich dachte schon, ich platz gleich. Ey, deswegen bin ich mal schnell gegangen.
Nein, wir haben kein Einmachglas unter dem Tisch, liebe Hörer.
Ich hab mein Katheter heute vergessen.
Die Gewaltdarstellung ist auf jeden Fall schon heftig. Und wenn man eigentlich mal so drüber nachdenkt, sollte man das auch keinen Kindern zeigen. Aber es ist halt alles vollkommen albern. Und ich meine, hattet ihr als Kinder Angst vor der Gewalt bei Asterix und Obelix? Nein,
nur bei Operation nicht. Hinkelstein, als Miraculix den Hinkelstein auf den Kopf gekriegt hat.
Ja, das war auch super dramatisch.
Weil der auch so komisch, wollte gerade sagen, das war nämlich auch so komischen Umschnitten, dass das auch noch so mega dramatisch alles gemacht wurde, wie es den dann trifft. Ja. Und ich weiß noch, als Miraculix dann mit dem Hinkelstein getroffen war, als Kind hatte ich danach, nach Operation Hinkelstein, hatte ich Angst vor, das klingt so gemein, aber ich hatte Angst vor geistig Behinderten, weil ich es nicht verstanden habe als Kind einfach.
Echt?
Ja. Hat mich irgendwie, weiß ich nicht, war mir unangenehm, schon als Kind schon irgendwie immer, weil ich mit den Menschen, weil ich nicht verstanden habe, warum die Menschen so drauf sind. Keine Ahnung.
Weil, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, Miraculix wird da von einem Hinkelstein getroffen in dem Film, auf dem Kopf.
Von Obelix versehentlich, weil der irgendwie Weitwurf damit macht und Miraculix gerade richtig blöd in der Schusslinie steht.
Und ist dann ewig lang Gaga. Ja. Kommt gar nicht mehr klar.
Ja. Oh, dann braut er doch aus so einem ekligen Zaubertrank, der sich so richtig aufschäumt und glibberig wird und irgendwie, den sie dann testen wollen.
Ja, und dann gibt er ja einen falschen Zaubertrank einem Römer, der man dann einfach leichter als Luft wird und den Rest des Films fliegt. Das musst du dir mal vorstellen, die wollen einen neuen Zaubertrank testen und holen sich als Testobjekt, als Labormäuschen dann einfach irgendeinen Römer.
Ja, so diese Untermensch-Charakteristik, ne?
Also teilweise sind die moralischen Standards von Asterix und Obelix echt fragwürdig. Also die Römer sind ja wirklich da die Untermenschen, oder? Das ist so der Standard-Legionär.
Ja, so der Wegwerfmensch so ein bisschen. Ja, gibt's halt in Masse und ist immer verfügbar. Obelix, es gibt keine Römer mehr, ich habe schon ewig keine verprügelt. So, ja, genau. Das ist halt einfach wie so ein Gegenstand.
Also nicht die römischen Führer, wie zum Beispiel Caesar und die ganzen anderen, Gaius Bonus und wie sie all heißen.
Prätorianer.
Das sind schon wichtige, starke Charaktere, auch nicht austauschbar. Aber eben dieser klassische römische Legionär ist halt so der Stormtrooper. Ne? Der ist so ein gesichtsloser Krittercharakter, Wegwerfcharakter, Wegwerfmensch. Ich würde sie nicht mal als Menschen bezeichnen, das sind ja im Prinzip sprechende Boxpuppen. Also die haben absolut keine Charaktere. Die vergeben an Einzelne mal hier so zwei, drei Züge, damit es ein bisschen witzig ist.
Das sind meistens irgendwelche Kleinen und irgendein Vetter immer.
Ja.
Aber das
oder
siehst du
zwei, ja auch. Oder nee, drei, die sich den ganzen Tag über Suppe unterhalten.
Ja, das ist aber mega geil. Aber das siehst du ja auch immer, wenn sie die auch immer zeigen in diesen großen Armeeformationen, wenn die dann noch immer losstiefeln. Wenn da irgendeiner mal rausguckt, die haben ja auch alle dasselbe Gesicht.
Ja.
Die sehen auch immer alle gleich aus einfach nur. Also du kannst ein Ei vom anderen gar nicht unterscheiden zwischen denen eigentlich. Ja.
Allerdings ist es nicht so, dass Asterix und Obelix moralisch völlig verroht sind, sondern Zivilisten zum Beispiel möchten sie ja nichts tun. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist Asterix und die Trabantenstadt, wurde ja auch verfilmt in diesem Animationsfilm, in diesem 3D-Animationsfilm im Land der Götter, der vor ein paar Jahren kam, den ich gar nicht so scheiße finde.
Den finde ich mega geil, weil du auch der ist zwar 3D animiert, aber, also nicht 3D im Sinne von, ist halt computeranimiert. So.
Ja, sieht halt aus wie ein Pixar-Film.
Computeranimierter Film, genau, aber du vergisst relativ schnell, dass er computeranimiert ist, einfach, weil er sich wirklich anfühlt wie einer der alten Filme.
Also ich dachte, nur auf neu. Ja, so wie wir halt alte konservative Herren sind, dachte ich zuerst so, 3D-animiert, Asterix, weg damit.
Backenbart, weiß ich nicht.
Aber der ist echt nicht schlecht, der lohnt sich wirklich. Und das ist tatsächlich die Geschichte, der basiert ja auf der Geschichte Asterix in der Trabantenstadt und die Trabantenstadt. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Da macht Julius Caesar nämlich eine richtig geile Action. Er möchte das gallische Dorf nicht militärisch erobern, sondern wirtschaftlich. Der baut einfach eine Stadt nach römischem Vorbild direkt neben dem Gallierdorf Und Zivilisten wollen die Gallier nicht verprügeln. Die Zivilisten kommen dann in das gallische Dorf rein und kaufen da Fisch von Verleinix, Antiquitäten von Automatix. Und das gallische Dorf verwandelt sich plötzlich in ein kleines Touridorf, wo die dann irgendwelchen Schnickschnack an die Römer verkaufen. Das geht so weit, dass dann die ersten Gallier irgendwann in diese römische Stadt ziehen. Also die Römer sind gar nicht militärisch gegen die vorgegangen, sondern die haben sie einfach wegurbanisiert.
Wollte gerade sagen. Gentrifizierung der Neugegend. Aber wie hat der Dalai Lama schon gesagt, wenn du deine Feinde nicht, umarme deine Feinde so fest, wie es geht, damit er dich nicht angreifen kann.
Ja, das ist es. Und die Gallier, die trinken Glühwein, sage ich schon, Zaubertrank, wollen den Römern auf die Fresse hauen, stürmen dann in diese Stadt und da stehen plötzlich überall Zivilisten und die wissen nicht, was sie machen sollen.
Ja. Es ist so schleichende, wie so Virusinfekt, ne? So eine schleichende Inkubationszeit. Ja. So langsam sind die Römer reingekommen. Ja, und dann hat Julius Caesar, hat er dann am Ende, was er will.
Ich kenne den Teil nicht.
Echt nicht?
Ja, der ist wirklich gut. Also, der ist bei Prime, glaube ich, auch gerade.
Ist einer der intelligentesten Asterix-Filme.
Ja, der ist wirklich geil.
Nee, der ist nicht bei Prime, aber du kannst ihn dir für 5 Euro ausleihen. Ja.
Aber der ist doch gerade für 5 Euro wollte ich gerade schon sagen drin. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal,
was keine Ahnung, ich höre einfach auf zu reden.
Die meisten Asterix-Stories.
Der ist von 2016 oder so, aber den kann man sich echt antun, der ist geil.
Die meisten Asterix-Stories sind vom Grundplot ja eigentlich echt super simpel.
Ja.
Also die Comics.
Er ist immer der Held, der den Tag rettet. So, wenn irgendein Problem ist, mit dem jemand nicht mehr klarkommt, wird Asterix in der Regel geholt. Er ist ein bisschen der Kopfgeldjäger des gallischen Reiches.
Die Comics sind immer 50 Seiten lang ungefähr. Und sind wir mal ehrlich, die Story der meisten Comics kannst du in 5 Sätzen zusammenfassen.
Ja.
Viel mehr kriegst du in 50 Seiten Comic halt auch nicht rein.
Ich wollte gerade sagen, Asterix hat was das angeht, storytechnisch auch, ist so wie Harry Potter. So, ja. Harry Potter und der Stein der Weisen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Du kannst Harry Potter auch mit Asterix ersetzen.
Also einen dieser Comics kannst du relativ locker, du kannst so einen Comic echt locker in einer Dreiviertelstunde, Stunde, weniger weglesen. Das sind einfach schöne Geschichten.
Hast du die Zeit geshoppt, als du auf dem Klo saß, ja?
Nee, aber das so Hin- und Rückfahrt zur Arbeit an einem Tag irgendwie und so ein Comic ist weg. Und ich möchte euch da einen Comic empfehlen.
Hast du jetzt eigentlich in Vorbereitung auf die Folge, hast du dir echt 2-3 Comics dafür jetzt nochmal neu gekauft?
Ja, also ich hab als Kind fast alle gelesen. Ich habe die immer von meinem Nachbarn ausgeliehen, der die fast alle hatte. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung im Kiosk auch nochmal welche gekauft. Zum Beispiel der ganz neueste, der Papyrus des Cäsar. Das ist der allerneueste, der ist von 2016 oder
15, 16.
Da geht es darum, dass Julius Cäsar ein Buch schreibt, die gallischen Kriege, was er tatsächlich ja in der Realität auch geschrieben hat, und dass er das Kapitel, in dem er von dem widerständlerischen Gallierdorf schreibt, verschwinden lassen will. Mhm. Dass das aber jemand in die Hände bekommt und dann veröffentlicht. Also da geht's um Whistleblower sozusagen. Also
ein bisschen, wollte gerade sagen, Pressefreiheit und
so. Ja, da geht's tatsächlich um Zensur, um Whistleblower, auch so ein bisschen in Anspielung um moderne Medien. Ist echt ganz geil, ist echt ganz clever. Und Gallien in Gefahr möchte ich auch empfehlen, weil der so unfassbar albern ist. Von 2005. Kennen bestimmt viele der Hörer nicht. Bei Asterix, Gallien in Gefahr, wird das Dorf besucht von Außerirdischen.
Ernsthaft? So,
da landet, ich zeige euch das jetzt mal hier im Livestream, da landet tatsächlich ein riesiges, kugelförmiges Raumschiff über dem gallischen Dorf. Ja? Aha. Also so wirklich Independence Day mäßig. Und aus diesem Raumschiff steigt dann ein Außerirdischer aus, der aussieht wie eine merkwürdige Mischung aus Teletubby und Mickey Mouse.
Der sieht aus wie dieses, kennt ihr noch hier Fufo? Dieser komische Joghurt, so sieht das Vieh aus.
Ja.
Ja, geil.
Und es als ob das noch nicht skurril genug wäre, haben die Außerirdischen dort sogenannte Superklone, die aussehen wie Arnold Schwarzenegger in einem Superman-Kostüm.
Mit einem Stern drauf.
Und weißt du, wie die heißen? Schwarzi.
Ich zeig's jetzt auch mal in die
Kamera. Ist das auch eins von den neueren Comics jetzt, oder was? 2012. Alter, ist ja richtig krass. Das sieht ja schon richtig aus wie so ein Comic. Vor allen Dingen so wirklich, das ist ja mal voll fernab von dem, was sonst eigentlich bei Asterix und Obelix so immer Technologie halt, ne?
Die werden dann halt auch angegriffen von solchen merkwürdigen, fast schon reptilienartigen Außerirdischen.
Was haben die geraucht?
Und dann gibt's einen fetten Endkampf und ein riesige Raumschiffe. Es ist super abgefahren. Mhm.
Das ist so bescheuert.
Das ist richtig. Das nimmt mir jetzt voll die Illusion von Asterix und Obelix.
Wie man auf der letzten Seite erfährt, ist das Comic eine Hommage an Walt Disney. Der gute Alien heißt Tatsilvine, was ein Anagramm ist für Walt Disney. Ja, der ist trotzdem sehr umstritten unter den Fans. Viele hassen den. Und Gallien, ich hasse ihn auch.
Kann ich irgendwie verstehen, weil da ist null. Der Asterix-Charme halt irgendwie weg. Genau.
Selbst wenn er gut ist, ist das einfach irgendwie Quark.
Das passt nicht.
Das ist wie als Linkin Park damals mit dieser neuen Musik angefangen hat, wo alle dachten, ja, das ist vielleicht nicht schlecht, aber das hat nichts mit Linkin Park zu tun. Ich finde das kacke.
Naja.
Also geht mir bis heute so, aber...
Ey, das neue Album auch furchtbar. Aber gut, kommen wir wieder zu Asterix.
Ja, aber ich meine, so dieser Fakt ist, dieser Effekt.
Ne? Geht der Charme, warum du überhaupt erstmal Asterix toll fandest, irgendwie flöten. Es wirkt wie ein billiger Versuch, mit den amerikanischen Comics mitzuhalten.
Es passt einfach null. Also ich bin immer offen für allerlei Plot-Twists und bla bla bla. Aber ich will keine scheiß Aliens sehen im gallischen Dorf, oder?
Ja, Mann.
Und das von einem eingefleischten Sci-Fi-Fan hier.
Ja. Gut. Schließen wir auch dieses Kapitel.
Wollen wir über Gérard Depardieu mal reden?
Dieser widerliche.
Also wollen wir mal kurz über die Realfilme reden? Hätte ich Bock drauf tatsächlich. Ich muss sagen, warte, den ersten Realfilm, wann kam der raus? 2013, 14? So? Quatsch,
1999, Asterix und Obelix gegen Cäsar.
Ja. War das der erste Realfilm? 99 schon?
Ja. Krass. Mit Ralf Richter hier war das Ralf Richter?
Nein.
Wie heißt denn der da Cäsar gespielt hat?
Nee, war nicht Ralf, aber war auch ein deutscher Schauspieler, der mit diesem riesen Zinken, ja.
Ja, genau.
Aber, ach Gott, ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Das ist aber ein ganz bekannter Schauspieler auch, spielt halt auch viel im französischen Film mit. Hatte ich als Kind richtig Schiss vor dem ersten Film, ne? Weil ich das mit diesem komischen Monster und mit diesen Vogelspinnen, dieses Becken, wo er da durch muss und diese Aufgaben, die er da erfüllen muss, das war ich als Kind mega gruselig.
Ich fand den total klasse.
Also ich finde ihn heute auch klasse, aber damals, weiß ich noch, habe ich mich richtig erschrocken.
Christian Clavier als
Genau.
Als Cäsar.
Hey, als Asterix. Asterix.
Ja.
Als Asterix. Genau.
Auch nichts mehr gerissen.
Rede weiter.
Die Realfilme, wisst ihr was über den Erfolg?
Gottfried Jon.
Mhm.
Die ersten waren schon relativ erfolgreich, die ersten Realfilme von Asterix und Obelix.
Der erste und danach fing das massiv, also der zweite Kleopatra finde ich persönlich noch ziemlich lustig, den gucke ich mir heute noch gerne an.
Ja.
Und danach die letzten beiden Olympischen Spielen und Auftrag ihrer Majestät völlig.
Das Interesse der Öffentlichkeit flaute dann aber auch irgendwie ab.
Ja.
Der letzte 2012, Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät, also Asterix bei den Briten. Wir haben uns den gestern auch noch mal kurz angeguckt.
Ich habe den noch nie gesehen, den Realfilm.
Super scheiße. Ganz scheiße und wirkt auch ultra billig.
Ja. Der war in 3D und du siehst in super vielen Szenen.
Wir konnten nicht. Mit 3D-Effekt so diesen.
Ja, genau, also so, ne? Und du siehst in dem Film, beziehungsweise, man kann nicht, wir haben ja in 2D geguckt, logischerweise, auf dem Fernseher. Du kannst nicht genau sagen, ob die einfach richtig vor richtig schlechten Greenscreen, beziehungsweise Greenscreen mit richtig schlechten Keys, also richtig schlecht ausgeschnittene Schauspieler sind.
Also Keys, nur für die Zuhörer heißt es so, wenn ein Hintergrund künstlich eingefügt wird und sich Personen zum Beispiel zu schnell bewegen, dann kann man noch mal kurz die Greenscreen sehen. Und wenn das schlecht gemacht ist, dann sieht man den Hintergrund nicht.
Oder eben die Ränder an den Schauspielern, dass die so wie bei Photoshop so schlecht ausgeschnitten sind.
Genau.
Und so sah das nämlich eben aus. Und das ist entweder standen die ganze Zeit vor ganz schlecht gemachte Greenscreen-Nummern. Oder die haben die irgendwie so künstlich, also dass sie nicht in 3D gedreht haben,
sondern dass sie schlecht hochskaliert oder was?
Genau, dass sie die Schauspieler ausgeschnitten haben, um diese Ebenen zu verlagern.
Ah, scheiße.
So oder so hatten die irgendeinen Key auf sich liegen.
Ja.
Also die Schauspieler waren ausgeschnitten und die waren so richtig verfranst in manchen Situationen. Also so richtig beschissen.
Billig. Einfach richtig billig.
Krass.
Also nur mal nochmal für die
beschissene Ausstattung. Also die ganzen Requisiten, Kostüme, die sahen grauenhaft aus. Tefax, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen unpassenden Schauspieler gesehen.
Das muss ich auch sagen, weil du es gerade sagst mit den Kostümen. Irgendwie bei dem ersten Film wirkte das alles noch so Herr der Ringe-mäßig echt.
Ja, genau,
so als würde das wirklich auch so aussehen. Und dann irgendwann wurde das immer mehr so Faschingskostüm-mäßig.
In dem letzten, also in dem hier bei den Briten-Realfilm oder im Auftrag der Majestät, ihrer Majestät, hat Obelix. Also die Gérard Depardieu, nicht mal einen Gürtel mehr oben drüber. Das ist so ein Plastikding, das auf die Hose drauf geklatscht ist. Du siehst sogar noch hinten die Naht, wenn du so willst, also da, wo da zusammengesteckt ist.
Oh, mega schlecht. Im ersten Film hat er noch so ein richtig wie so ein Wrestler-Gürtel noch richtig
Ledergürtel.
Oh Mann.
Ganz ruhig auch diesen Fettsuit, den er da drunter trägt. Du siehst richtig, wie er unten aus Schaumstoff besteht.
Echt?
Also das ist so mies gemacht.
Also Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät, das ist wirklich kein Positivbeispiel für die Reihe.
Nee. Ja. Auch ein ganz furchtbarer Cäsar und so, also wirklich.
Es gab in den 80ern übrigens einen großen Rechtsstreit. Es gab nämlich einen Haufen Plagiate von Asterix und Obelix Comics. Da haben irgendwelche Ökos haben einfach wahllos Bilder aus den Original Asterix und Obelix Comics anders zusammengefügt in der Reihenfolge und die Sprechblasen ersetzt, sodass sich kleine Geschichten daraus entsprungen sind, wo es gegen Kernkraft geht oder gegen militärische Aufrüstung oder gegen den Frankfurter Flughafen und so weiter. Da kamen so kleine gefakte Asterix und Obelix Comics mit irgendwelchen ökologischen Botschaften dann raus.
Okay.
Und das wurde dann aber natürlich unterbunden, weil das ist rechte Klau.
Ja. Also wir müssen noch kurz in den Realfilm, du hast es gerade schon mal angeschnitten, aber ich finde, das ist zu wenig rübergekommen, wie unglaublich toll Mission Kleopatra war.
Oh ja.
Der zweite Realfilm, ich weiß nicht, welcher Produzent das Ding durchgewunken hat.
Aber der ist ein Gott.
Ohne Scheiß, da haben sich Leute hingesetzt und ein Drehbuch zusammengeschmiert. Und das fühlt sich wirklich ein bisschen zusammengeschmiert an, weil die haben den Comic genommen und ganz viel so richtig geistigen Dünnschiss da reingesteckt
in dieses Drehbuch. So echte Lebensreferenzen, alleine, dass ein Schwarzer halt irgendwie auch das Römische Reich repräsentiert und der auch noch von hinten aussieht wie Darth Vader. Ja,
und noch sagt, weißt du, der sagt das. Steht er da, guckt in die, also so an die Kamera vorbei, wenn man sich mit dem Imperium anlegt, dreht sich langsam um, der Imperial March setzt ein, er dreht sich um, hat einen schwarzen Umhang und so einen schwarzen Römerhut, der so ein bisschen nach unten weggestreckt streckt da aussieht.
Wie so ein Samurai-Helm weggeht, also wie der von Vader halt. So,
wenn man sich mit dem Imperium anlegt, dreht sich um, sieht von hinten aus wie Darth Vader, schlägt das Imperium zurück. Also wirklich so albern. Oder auch, weißt du, Obelix rennt in Zeitlupe auf diese römische Armee zu und der Offsprecher, aufgrund der extremen Gewaltdarstellung in dieser Szene zeigen wir Ihnen lieber eine Dokumentation über Langusten.
Ja,
so eine Super-8-Aufnahme von einer Languste eingespielt, wo die absoluten Schwachsinn drüber reden.
So ein bisschen SpongeBob-Humor.
Wir zurück und prügeln mega halt auf die Römer ein.
Ja, oder halt
eine Kung-Fu-Szene, wo der Ägypter gegen den anderen Ägypter, wo sie auf einmal anfangen, Japanisch zu reden, nur weil sie Martial Arts kämpfen.
Ja, genau, und wo sie vor allen Dingen auch Szenen aus Matrix halt auch wieder nachstellen und sowas. Ja. Also eine Hommage an alle möglichen Filmgenres auch.
Es gibt eine Figur namens Vodafonis, die Empfangsschwierigkeiten hat.
Es ist wirklich viel zu geil.
Oder Cäsar, der da sitzt. Oder schreiben sie mit Caesar. Meinen Sie nicht Cäsar, Sir? Ja, ich wollte mal ein bisschen Pep reinbringen.
Aber mir sind, also
super alberner Scheiß, der geht mega von den, also Humor, vom Humor her, super von den Comics weg. Also, bleib bei dieser Slapstick-Nummer, bleib bei der Satire, keine Frage. Baut aber unheimlich viel Schwachsinn da ein, was super lustig ist.
Aber
war der einzige Film, der das versucht hat.
Das wollte gerade sagen, das Sympathische an dem Film ist halt einfach auch, dass die, du siehst halt vom ersten Moment an, der nimmt sich selber nicht ernst.
Überhaupt
nicht.
Auf eine gute Weise.
Ja, genau. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einen albernen oder bescheuerten Film, der sich viel zu ernst und viel zu wichtig nimmt. Und die haben das halt voll durchgezogen, dass sie gesagt haben, ja komm, das Drehbuch scheint scheiße zu sein. Lass uns einfach ein paar moderne Referenzen mit einbauen, dann wird das Ding auch lustig. Und tatsächlich ist er ja auch.
Der ist super lustig.
Ja?
Der ist super.
Er ist super albern, aber lustig.
Ich habe diese Realfilme am Anfang ja natürlich reflexartig abgelehnt, wie schon gesagt, als auch einer der alten Fans.
Die gelten unter den wirklichen alten Fans auch, sind die auch total verpönt.
Ja,
kann ich auch
aber
gut verstehen.
Also die ersten zwei finde ich auch ganz schön. Beim dritten fing es dann an hier mit bei den Olympischen Spielen, wo Michael Schumacher dann plötzlich als Schumix auftaucht.
Oder
Schumacher.
Also der richtige Michael Schumacher.
Ernsthaft?
Ja, der echte. Ich habe den nie gesehen. Mein Vater hatte den damals im Kino und ich habe mal irgendwie so kurz reingeguckt und mir kam das immer vor, einfach nur wie eine Aneinanderreihung von, das passiert jetzt bei diesen Olympischen Spielen. Jetzt passiert das, jetzt passiert das. Das war immer nur so eine Aneinanderreihung irgendwie.
Nee, also wenn du den komplett guckst, der hat schon eine recht sinnvolle Dramaturgie, eine einfache, aber schon nachvollziehbare.
Ja.
Das Problem bei dem Film ist eher, ist der Asterix-Schauspieler scheiße. Der Cäsar ist ganz cool gemacht. Der ist so ein alter, dickerer Typ, also auch ein deutlich älterer Cäsar als sonst.
Mhm.
Und der ist so von sich eingenommen, der ist so unfassbar narzisstisch, der spricht von sich auch nur in der dritten Person und steht da, Cäsar. Ja, Cäsar hat das entschieden.
Mhm.
Und so, also das ist eine ganz coole Variante. Also es ist nicht mehr dieser ehrfürchtige alte Mann, wo du richtig Angst vor hast, so dieser Herrschertyp, sondern so ein total skurriler alter Sack, der sich selbst total geil findet. Mhm. Der hat auch einen königlichen Vorspiegler und so. Also der ist ganz witzig, aber der eigentliche Antagonist, Brutus, der ist halt so kacke und so lächerlich, der versaut dir den ganzen Film, weil er so scheiße ist.
Was ich eigentlich sagen wollte, bevor Richard nach drei Worten meines Satzes mit einer ganz anderen Geschichte angefangen hat.
Rüge, hat doch gut gepasst gerade.
Also eine der geilsten Sachen bei Asterix und Obelix ist halt auch diese Zeitlosigkeit. Du hast immer solche Figuren, die wirklich zeitlos sind und in diesem historischen Kontext halt schon anachronistisch sind, also die eigentlich da in diese Zeit nicht hingehören, die aber so lustige Anspielungen auf irgendwelche Dinge sind, die wir aus unserer heutigen realen Welt kennen. Und in den Spielfilmen ging es dann plötzlich los, dass solche Leute, die plötzlich in sind, auftauchen, so wie zum Beispiel Michael Schumacher oder dieses französische Model Laetitia Casta mit diesen schrecklichen Zähnen.
Auch Zinedine Zidanis.
Oder auch Zinedine Zidane, dass plötzlich solche aktuellen Topstars auftauchen. Was natürlich klar ist, die Produzenten wollen da halt bekannte Gesichter reinpacken. Aber das ist für mich nicht Asterix und Obelix, dass irgendwas, das gerade hip ist, da auftaucht im alten Rom.
Ja, das stimmt. Mhm. Das ist echt nicht so eine Sache. Also, ich meine, es gibt ja genug historische Charaktere, worüber man sich lustig machen kann. Und das tun sie ja auch. Mhm. Da verstehe ich nicht, warum man da Zinedine Zidane hinsetzen muss. Und auch irgendein Basketballspieler, wahrscheinlich Michael Air Jordan. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Irgendein Basketballspieler taucht auch noch drin auf. Dann gibt es am Ende so eine Party nach den Olympischen Spielen, dass sie die gewonnen haben.
Aber wie gesagt,
und da tauchen diese ganzen Sportler halt auf, also wie Zinedine Zidane ist und so. Ja. Und Numa Robis taucht da zum Beispiel wieder auf und bemerkt, dass der Asterix-Charakter irgendwie komisch aussieht, weil umbesetzt.
Ist das nicht eigentlich auch so, ist der dritte Film nicht auch mitproduziert worden von Herb-X Studios oder Herb-X
Films? Möglich, auf jeden Fall spielt er mit.
Ja, ich weiß. Und ich glaube, mich wage zu erinnern, dass das Bullies Produktionsfirma den auch mit tatsächlich, glaube ich, mitproduziert hat.
Möglich, ja.
Genau, was hatten wir gestern auch gesehen? Dass die Filme ja auch immer in Zusammenarbeit mit Canal Plü und Cine Plü gemacht
Canal
sind.
Canal Plü.
Ja, kommen wir so ein bisschen zu historischen Hintergründen. Finde ich
ganz interessant. Jetzt bin ich gespannt.
Was machen wollen?
Wir machen eine ganz kurze Pause, 5 Minuten. Bis gleich, Leute.
Bis
gleich. Wir pfeifen uns erstmal ein bisschen Zaubertrank rein.
In den Kessel mit Strichnin kochen wir erst Terpentin, darauf ein Narkotikum, einen Schuss Petroleum. Oh, zwei sind vielleicht besser. Ein, zwei Tropfen Jauchensaft, Blut von Fliegen massenhaft, eingeplatztes Spinnenbein.
Und dann Wurstersoße rein.
Nein.
Dann eben nicht.
Wenn Arsen am Kochen ist, kommt dazu viel Pferdemist. Dann 2 Messerspitzen mit abgeschabtem Fensterkitt. Nein, ich nehme doch lieber 3. Dazu passt besonders gut zart gequirltes Möwenblut, eingeschrumpfter Hexenhals.
Und darüber etwas Salz. Nein! Warum nicht?
Es gibt einige Dinge bei Asterix und Obelix, von denen ich dachte, die sind so albern, die kann es doch in der Realität nicht gegeben haben. Wie zum Beispiel der Vorkoster bei Asterix und Obelix und Kleopatra. Da gibt es diesen Typen, der alles, was Kleopatra zu sich nimmt, vorkostet.
Auch die Seife.
Auch die Seife, mit der sie sich wäscht.
Und das Badewasser.
Ja. Echt? Hat er auch das Badewasser getrunken?
Ja, ich glaube, der hat so einen kleinen Finger nochmal in die Wanne da irgendwie reingehalten und wenigstens kurz probiert.
Ja. Diese Menschen gab es wirklich. Solche Vorkoster gab es wirklich in den meisten großen Herrenhäusern. Die haben eben das Essen vorgekostet und man musste dann aber immer eine ganze Zeit warten, denn Gift wirkt ja oft zeitversetzt. Das heißt, dass die Herrschaften, die Adligen damals nichts warm essen konnten, sondern immer höchstens lauwarm, weil man immer ein paar Stunden warten musste, um zu gucken, ob da Gift drin war. Angeblich soll bis in die 50er Jahre der Papst einen solchen Vorkoster gehabt haben.
Irre, oder?
Die nannte man Prägustator.
Der Prägustator?
Prägustator. Das ist doch der Job.
Na, warum eigentlich nicht irgendwie gleich den Prägustator nicht gleich das Essen zubereiten lassen? Aber es ist mal so eine Loyalitätsfrage, ne?
Naja, weil jemand, der kocht, der kann dich ja immer noch vergiften.
Ja,
nur der es isst, der wäre schön blöd,
das zu vergiften. Das kann man aber relativ leicht umgehen mit Blei. das wurde früher auch relativ häufig gemacht, dass du jemandem Blei ins Essen reingibst. Und das musst du halt über längere Zeit machen, dass sich das im Körper anreichert und du stirbst dann erst nach Wochen. Du kannst das mit einem Vorkoster nicht, nicht vorhersehen. Ja. Schade, dass es diese Vorkoster heute nicht mehr gibt.
Ja, wie geil. Wäre so, das? Ich hole mir einen Döner und jemand beißt da erstmal vorher rein. Ich warte mal 2 Stunden, gucken, ob ich davon Durchfall kriege.
Dann schießt ja toll. Im Prinzip, wir haben doch dieses moderne Prinzip der Vorkoster. Wozu gibt's denn Sternebewertungen bei Lieferservicen?
Ja, hätte man jede Pizza Urknall gleich im Keim erkennen können.
Genau. Fred H. hat eine Bewertung geschrieben. Pizza Urknall, Name ist Programm.
Ja. Der Flügelhelm übrigens, der den Asterix trägt, den gab es historisch so wahrscheinlich nicht. Der Flügelhelm ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, da wo alles so romantisiert wurde und wo man diese ganzen Sagengestalten romantisiert hat und auch irgendwelche Skulpturen gebaut hat und so weiter, hat man solche Wikinger und Normannen und keltische Helden gerne mit so einem Flügelheld gezeichnet oder diese Statuen gebaut. Mhm. So dieses Vorbild dafür war Hermes, der Götterbote. Es ist relativ wahrscheinlich, dass historisch dort niemand damals einen solchen Flügelhelm getragen hat. Ja.
Vor allen Dingen in der Gegend halt auch noch, ne? Wenn das halt wirklich nur so ein gallisches Dorf war, die wären höchstwahrscheinlich auch, wenn wir mal auf irgendwie Thema Religion kommen, die sind sehr naturverbunden, das wird heidnischer Glauben eigentlich gewesen sein. Ich würde sowas jetzt, so ein Kopfschmuck würde ich eigentlich eher bei den Römern einordnen.
Diese Heidennummer, also korrigiert mich jetzt, aber Heiden ist ja, also Heidismus, ist ja keine Religion, ne? Das wurden ja einfach nur alle bezeichnet, die nicht Christen waren.
Ja, weil das einfach Naturglaube war. Die Heiden waren ja eng verbunden mit Mutter Natur halt einfach. Ja, die haben ja die Sonne und den Baum. Ja,
Moment,
und
die worauf ich alles hinaus will, ist der Begriff Heide. Der Begriff Heide
ist ja das nur
kein Volk, sondern das ist einfach nur, ist praktisch Ungläubiger. Also Nicht-Christen wurden als Heiden betitelt. Ja, da völlig egal, ob du Moslem warst, ob du Hindu warst, ob du irgendwelche
Naturgötter,
ob du einfach brennende Reifen angebetet hast, völlig egal, das waren alles Heiden.
Mama Kartoffel. Ja.
Also das denkt man eben oft, dass das Heidentum eine bestimmte Religion war. Nein, das ist einfach nur die Bezeichnung der Gewinner über die Verlierer.
Genau, also das waren vorrangig, also den klassischen Heiden, den man so kennt aus den ganzen, das waren Kelten.
Ja.
Also es war diese keltische Kultur-Religionsgemeinschaft. Ja, also das waren ja viele, das waren diese ganzen Nordvölker, ne? Die Germanen waren teilweise Kelten, hier die Briten, also die Schotten waren Kelten, die Wikinger waren zum Teil Kelten. Das waren halt so Kulturkreise und die wurden gemeinhin als Heiden bezeichnet, aber nicht, weil sie Heiden hießen oder weil sie Heiden waren, sondern weil Heiden einfach nur Ungläubige bezeichnet.
Ja. Der Begriff der Christen abwertend für die Nichtchristen dann.
Und wir wissen ja, wie es ist. Geschichte wird von Gewinnern geschrieben.
Aus dem Blut der Verlierer.
Es kommt oft so rüber, oder es ist oft so in unserem kollektiven Gedächtnis drin, dass die europäischen Völker zu der damaligen Zeit, wie die Römer sagen, Barbaren waren. Also Leute, die halbnackt im Wald leben, Leute, die in Unterhosen im Wald leben, gerade so 4 Worte gerade aussprechen können und dann mit stumpfen Knüppeln einfach so draufhauen. Aber das waren auch Hochkulturen, das waren die Kelten hier in Europa, das waren die meisten Teile eben Europas, die von den Römern nicht eingenommen werden konnten, waren Kelten. Und von denen hat man auch ganz viele tolle Sachen gefunden, die haben tolle Werkzeuge geschmiedet, die sind auch in organisierten
Schiffe,
die hatten einen tollen Schiffbau. Das waren auch wertvolle Kulturen. Das waren nicht nur irgendwelche besoffenen Idioten, die im Wald rumgehangen sind.
Die Römer haben sich dann halt einfach dementsprechend besser gefunden, weil sie hatten ja, naja, die erste Demokratie ja eigentlich schon oder ein demokratisches System.
Die haben es ja von den Griechen kopiert. Also die Griechen haben die Demokratie erfunden.
Genau.
Also diese Respublika,
Ich will immer nicht sagen erfunden, ich würde eher sagen etabliert halt so. Die haben halt so ihre
Staat. Die Griechen haben es erfunden. Also die Demokratie. Und die römische Kultur hat das ja streckenweise übernommen, bis dann Caesar kam. Wie bei Batman so schön sagt, der Letzte, der das gemacht hat, war Caesar und er hat seine Macht nie wieder abgegeben. Ne, diese Kriegsrechtlogik. Steinigt mich, ihr Politologen, aber es war ja sowas wie ein parlamentarischer Staat.
Ja.
Ursprünglich. Ne? Du hattest ja diese Senatlogiken, die ihre Vertreter gewählt haben, also nicht das Volk hat gewählt, aber da diese Volksvertreter haben ihre Vertreter gewählt und daraus eben auch das Oberhaupt, was sich nachher Caesar, also der Name Caesar wurde ja nachher auch zu einem Titel, daher kommt das deutsche Wort Kaiser ja auch.
Naja, Caesar ist ja, er heißt ja auch nicht Caesar, wie wir mal gelernt haben.
Kaiser.
Kaiser. Ne?
Und also daher kommt der deutsche Begriff Kaiser, kommt ja auch daher. Das ist ja eine Ableitung von dem Wort Caesar oder Kaiser.
Du hast Zeit, Tobi. Aber wenn ich Zeit, Tobi, du sprichst wahnsinnig schnell.
Aber wenn ich zu lange rede, sagst du mir, Tobi, komm zum Punkt. Deswegen versuche ich einfach mein ganz Glaber ganz schnell.
Fred, was das angeht, wie so eine unglückliche Frau in der Beziehung. Egal, was man macht's falsch.
Ja, aber Tobi, du sagst so interessante Sachen, aber du nuschelst manchmal so und du lässt ganze Teile von irgendwelchen Sätzen aus.
Ja, weil du immer sagst, ich soll mich kurz fassen.
Red mal weiter.
Ich weiß jetzt nicht mehr, worüber ich geredet habe. Worüber habe ich geredet?
Über Kaiser. Ich wollte ganz kurz genau auch nochmal auf Julius Caesar ja dann kommen, oder Julius der Caesar. Der ist ja gar nicht gewählt worden, ne? Der ist ja einfach ernannt worden, weil sich Rom in einem Notstand genau, halt befand. So alle Kräfte des Staates wurden deswegen auf eine Person gebündelt und er hat das ja nie wieder abgegeben dann.
Genau. Bis er halt dann. Deswegen ist er dann ja auch geputscht worden nachher.
Jo, so 23 Mal. Wie viel oft haben sie auf ihn eingestochen?
Ja, jeder aus dem Senat einmal da. Oder aus diesem Senat. Ich weiß gar nicht, wie lief das mit den Senaten bei denen? Lateinunterricht ist echt lange her.
Da bin ich auch kein Pro, Alter.
Da bin ich gerade auch überfragt. Jedenfalls, ich weiß nur noch, sie hatten Orgien und irgendwie.
Ja. So kann man die römische Geschichte zusammenfassen. Sie hatten Orgien. Noch ganz kurz zu dem Flügelhelm. Oft denkt man, es gibt ja diese Kippenmarke, Gouloir Blond. Mhm. Die Zigaretten mit dem Flügelhelm drauf. Eigentragende Marke. Und ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass Leute gesagt haben, ja, spielt ja auf Asterix an. Das ist falsch. Denn Gouloir Blond gibt es bereits seit den 20ern. Seit 1925 haben die den Flügelhelm auf ihren Kippenpackungen. Also wenn, dann ist eher Asterix auf die Kippen eine Anspielung. Mhm. Aber wie gesagt, das ist allgemein dieser Flügelhelm ist allgemein so ein Bild, das in unsere Kulturgeschichte Einzug gefunden Gouloir, hat.
Gouloir, beziehungsweise Gouloirs, also so die Schreibweise der Zigaretten Galoise. Heißt ja auch Gallierin. Mhm. Also
blonde Gallierin.
Ist eigentlich
blonde
auch ganz Gallierin. Interessant. So Asterix als Werbevertreter für eine Zigarettenmarke, dem es immer gut geht, der immer entspannt ist, der so sein Ding macht, weißt du?
Asterix selbst ist ein Abziehbild einer historischen Figur, nämlich Vercingetorix.
Was, ernsthaft?
Ja. Ja. Das war ein gallischer, König, würde ich das jetzt mal grob nennen. Also er war so ein Hauptmann-Typ. Also war einer, der historisch wichtige Schlachten gegen die Römer geschlagen hat. Und im Endeffekt verloren, ne?
Also
war das bestimmt nicht so süß wie in den Comics.
Nein. Da muss ich mal ein bisschen ausholen. Wir sind hier im Jahr 50 vor Christus bei Asterix und Obelix. Höhepunkt der gallischen Kriege, also auch in der Realität. Die gallischen Kriege wurden in der Realität 52 vor Christus niedergeschlagen. Und Frankreich, wie wir das heute kennen, gab es damals nicht. Es gab damals ja auch nicht das Deutschland, wie wir das heute kennen, sondern das waren ganz viele Stämme, die in dieser Region halt waren und das war halt alles aufgesplittert. Und relativ viele Stämme tatsächlich, die sich freiwillig damals den Römern angeschlossen haben, gesagt haben, hey, wir wollen gar nicht kämpfen, wir werden Bürger des Römischen Reiches und haben dafür keinen Stress. Aber es gab auch einige, die sich gegen Rom gestellt haben. Vercingetorix war ein Krieger, Häuptling, whatever, der eben besonders viele dieser gallischen Stämme um sich versammelt hat. Der hat die eben zusammengeführt, um gemeinsam sich dem Römischen Reich zu stellen.
Er war the King Beyond the Wall.
Ja.
Was, er war dieser Wilde, der die ganzen Wildlinge zusammengeführt
hat. Ja, genau daran habe ich auch gerade kurz gedacht. Der hat die Wildlinge praktisch zu einer Armee zusammengeführt.
King Beyond the Wall.
Game of Thrones?
Ja,
jetzt war ich gerade
schon. Auf Englisch sagen die das immer so geil. Die sagen nie The King Beyond the Wall, sondern The King Beyond the Wall. King of the North.
Vercingetorix, auf dessen Name auch ganz oft bei Asterix und Obelix in irgendwelchen Anspielungen genannt wird, der musste sich dann letztendlich aber auch Caesar ergeben. Er war aber ein sehr störrischer, sehr, sehr stolzer Krieger. Und er ist irgendwie um Caesar noch ein paar Mal im Kreis geritten, bevor er dann sich niedergekniet hat. Und es hieß zu den Galliern, sie sollen ihre Waffen niederwerfen und laut historischer Überlieferung soll Vercingetorix die Waffen dann Caesar nicht vor die Füße, sondern auf die Füße geknallt haben. Worauf es Anspielungen bei Asterix und Obelix gibt, besonders in den Comics, wo man sieht, wie Vercingetorix die Waffen dann auf Caesar halt drauf wirft.
Ja. Okay, cool.
Genau.
Auch etwas, was die Franzosen scheinbar nie überwunden haben.
Ja.
Weißt du, dass sie sich so beugen mussten?
Ja, ja.
Ja, und Vercingetorix wird eben in der französischen Geschichte gerne auch mal so ein bisschen hochstilisiert und zu so einem Nationalhelden Frankreichs dann erhoben. Und die tausendjährige Geschichte Frankreichs und hier bla, das ist aber alles relativ konstruiert, denn wie gesagt, es gab damals nicht das Frankreich. Das war ein Haufen zersplitterter Stämme.
So ein bisschen so eine Sagengeschichte wie bei uns hier in Hamburg, hier Störtebeker.
Ja. Oder sowas. Ja. Es gab doch in Deutschland ein Pendant dazu. Wie hieß denn der? Der die Römer im Teutoburger Wald geschlagen hat.
Marcus Aurelius.
Genau. Ja. Das ist so das Pendant. Mhm.
Der auch eine Statue mit einem Flügelhelm hat.
Der ist aber im Gegensatz zu Vercingetorix.
Vercingetorix, ich kann es auch gerade nicht.
Der Typ.
Ja.
Geschafft hat. Mhm. So, der hat die Römer ja zurückgeschlagen.
Mhm. Ja. Ja. Marcus Aurelius, ja, der.
Das ist ja das Ding. Darauf ist man stolz. Das ist das Einzige, was man aus dem Teutoburger Wald kennt. Dass die vor 2000 Jahren mal die Römer besiegt
haben. Dass sie die da fertig gemacht haben, ja. Gibt's auch in dem Film Gladiator so ein schönes Zitat von ihm, weil er wird ja auch super geil da gespielt. Oder dreht sich ja dann um die Zeit um Marcus Aurelius, kurz vor seinem Tod. Wenn er dann mal sagt, wie werde ich in die Geschichte eingehen? Der Zerstörer, der Echter, der Philosoph. Und tatsächlich dann war es später der Philosoph. Ja. Er hat irgendwo recht gehabt.
Guter Typ.
Ja. Hast du noch was zum historischen Hintergrund? Ja, ich find's grad mega interessant.
Und zwar die Geschichte mit dem Zaubertrank ist auch wirklich nicht so aus den Sternen gegriffen.
Nein.
Sondern es gibt wirklich Archäologen, die solche fetten Metallkessel gefunden haben. Die sehen halt echt aus wie bei Asterix und Obelix.
Diese Gulaschkanonen.
Und man nimmt halt wirklich an, dass das Teil eines Rituals war, dass man da gemeinsam aus diesen Kesseln irgendwelche Substanzen, wahrscheinlich Alkohol, getrunken hat, bevor man in die Schlacht gezogen ist.
Das ist ja auch, ich sag mal, ein gängiges Motiv solcher Stammeskulturen. Ne? Das hast du ja bei den Amerikanern, also bei den amerikanischen Ureinwohnern, den Indianern, damals auch gehabt. Das ist ja so die neuere Überlieferung, sag ich mal, weil es noch keine 2000 Jahre her ist, sondern knapp 700. Mhm. Die haben das ja auch gemacht, ne? Also mit diesem Friedenspfeifen-Logik, das ist jetzt nicht vor dem Krieg, sondern nach dem Krieg, dass die Zunahme von Rauschmitteln als Ritual total gängig war, gerade wenn du eben diese Medizinmann-Logik innerhalb deiner Kultur hattest. Und ob das jetzt vor dem Krieg oder nach dem Krieg war, spielt ja keine Rolle. Das ist beim Christentum ja genauso mit dem Weihrauch. Mhm. Das ja eben auch THC eben als Wirkstoff enthält.
Was, echt? Und das,
ja,
und heute das, auch noch? Nein.
Ja, doch. Also, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben die mittlerweile irgendwelche genetischen Züchtungen, wo das nicht mehr drin ist.
Aber heute gibt es ja Industriehanf und Kram.
Eben.
Krass.
Aber das ist ursprünglich, beinhaltet das eben auch THC, natürlich in deutlich geringerer Dosis. Also, die waren jetzt nicht high, weil dann wären die Schlachten ziemlich uninteressant geworden. Aber, aber eben so dieses rituelle Berauschen, das ist gang und gäbe gewesen.
Mhm. Du überlegst heute eigentlich ziemlich. Stell mal vor, du würdest heute, wenn Soldaten in den Krieg halt irgendwie ziehen, würdest du denen irgendwie noch vorher so eine Tüte geben, dass sie sich nochmal richtig runterkommen und damit so besser schießen können.
Ja. Die Geschichte der Drogen und die Geschichte des Krieges, die sind eng miteinander verknüpft.
Ja, ja klar, alleine die Nazis ja auch, die hatten ja auch hier irgendwelche Amphetamine und Steroide, dass die Leute im Prinzip rasend, also richtig so rasend wütend geworden sind und schmerzunempfindlich halt, ne?
Soldaten im Dritten Reich haben sogenannte Panzerschokolade bekommen.
Ja, genau.
Das war Meth.
Ja.
Das war Meth in Riegelform. Die Piloten damals haben Meth bekommen, damit sie lange wach bleiben und sich konzentrieren können. Ja. Und die haben echt üble Versuche auch gemacht. Also der Plan war ja wirklich so, den perfekten Wehrmachtssoldaten mit Hilfe von Meth zu erschaffen. Also dass die irgendwo an der Front, da haben Soldaten teilweise tagelang Drogen genommen, um wach zu bleiben und konzentriert zu bleiben und sind dann teilweise tot zusammengesunken. Ja. Und Geil. Das war halt auch schon in antiken Zeiten so.
Geld gehabt für Drogen, aber Hitler konnte hier nicht mal ein paar warme Handschuhe einpacken für Russland.
Mensch, auch wenn das oft so dargestellt wird, Mensch, der normale, nüchterne, logisch denkende Mensch zieht nicht so einfach in den Krieg. Ja. Man weiß zum Beispiel über den Vietnamkrieg, dass nur jede 10. Kugel oder ich glaube sogar nur jede 100. Kugel wirklich auf den Feind abgefeuert wurde. Die meisten haben daneben geschossen, absichtlich, weil sie keine anderen Soldaten umbringen wollten. Also die zutiefst verankerte menschliche Moral oder Ethik, die schaltet sich nicht aus in so einem Krieg. Die Leute haben wirklich Angst, die haben Schiss, die wollen den anderen eigentlich nicht verletzen, machen es nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Es sei denn, du putschst sie auf.
Ja. Mhm. Ja, dass du dieser Egal-Charakter irgendwie eintritt. Wir kennen es einfach, wenn du so richtig besoffen bist, auch mal, dann ist so nach mir die Sinnflut. Und wenn du high bist oder irgendwie wirklich auf irgendeinen Stoff drauf bist, dann sind ja auch deine Handlungen dann
schon. Hey, gerade in diesen antiken Zeiten, so weiß man halt aus vielen Quellen, die haben sich besoffen, bevor die in den Krieg gegangen sind. Die haben sich unter Drogen gesetzt, damit sie diese Scheiße durchziehen können. Ja. Also die so in einem historischen Kontext machen die gallischen Krieger da bei Asterix und Obelix vielleicht nichts anderes, als sich die Kante geben.
Ja. Sich Mut antrinken, ja, wie man so schön sagt.
Diese ganze Zaubertrank und Raketenrumschießnummer ist vielleicht nur eine Verbildlichung dafür, dass die blau waren und gedacht haben, sie gehen so ab.
Das ist ja durchaus möglich, dass die zum Beispiel so MDMA beziehungsweise Ecstasy-Effekte und so ausgelöst haben, ne? Dass du zum Beispiel einen Adrenalin- oder Endorphin-Stoß bekommen hast durch irgendwelche Drogen, die sie da genommen haben, die eben dieses Gefühl des Unbesiegbarseins, des Nachmedizinfluts, der Hemmungslosigkeit eben auslösen, ne? Also dass du eben sämtliche moralischen Begebenheiten außer Gefecht setzt durch eben irgendeinen starken Hormon, dass da in großer Konzentration ausgestoßen wird.
Du merkst es ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr auch wenn jetzt Leute zum Beispiel auch hier Kokain nehmen oder sowas oder Ecstasy oder sowas, dann ist ja auch dein ganzer Endorphinhaushalt, der entleert sich ja auf einmal. Deswegen gibt es ja dann noch bei Leuten, die so harte Drogen nehmen, gibt es ja dann noch diese wirkliche Stoffdepression, ja, die danach am nächsten, genau, die Endorphinkater und dann halt auch so eine resultierende Depression haben halt irgendwie daraus, weil dein Körper erstmal von null sich wieder aufladen muss. Weil wenn das alles rausgeht, ich glaube, du musst dich ja fühlen, wirklich, wie als könntest du einen Baum mit bloßen Händen ausreißen. Genau.
Und das ist nicht unüblich, dass solche Substanzen eben verpasst wurden. Vorausgesetzt, sie waren bekannt und herstellbar.
Ja, und dafür hatten sie ja auch ihren Druiden. Genau. Der hatte bestimmt, der ist ja auch so ein Kräuterkundler.
Der Drogenkoch.
Genau, der Drogenkoch.
Ja, das war tatsächlich nicht viel anders. Als
vielleicht,
Walter White, nur legal.
Vielleicht war das bei Asterix und Obelix gar nicht so, dass die alle wirklich Zauberkräfte haben, sondern wir sehen die Geschichte aus Sicht eines Bekifften.
Genau.
Ja. Also eines von ihnen selbst, ihre eigene Perspektive. Ich spreche heute auch wie ein Bekifter. Und die dachten nur, dass sie so abgehen. Ja. Aber was ist dann mit Obelix? Ist der dann dauerbreit?
Das kann gut sein, wenn er der Dorfkiffer ist.
Vielleicht ist der überdosiert. Oder der ist so ein Pegeltrinker.
Ja, der ist eigentlich. Obelix ist eigentlich. Oh, er ist eigentlich Alkoholiker oder so mega, mega Drogensüchtiger. Ja, und die sagen ihm immer nur, er ist als Kind in den Zaubertrank gefallen. Dabei ist in seinem Wildschwein und in dem, was er immer kriegt, ist immer so eine kleine Dosis dessen, dass er so bleibt. Weil wenn er das nicht mehr hat, ist er vielleicht voll unausstehlich und eigentlich so ein Krawallmacher, weil er eben so kräftig auch ist und verprügelt eigentlich alles.
Ja, das ist wie bei diesem American Ultra.
Genau. Er muss auf diesem Level gehalten werden, damit er überhaupt kontrollierbar ist. Ja,
der wird auf LSD gesetzt. Deswegen ist er auch so dumm wie so ein Kind. Die haben aus irgendwelchen chemischen Substanzen den Ultrakrieger als Kind schon erschaffen, aber um den zu kontrollieren, wird er auf eine Dauer-LSD-Dosis oder ähnliches gesetzt, ne, um ihn dumm zu halten, um ihn kontrollierbar zu halten. Deswegen auch diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
Ja.
Weißt du, die halten, das ist wie Bane in diesem furchtbaren Shoemaker-Film.
Ja.
Das ist ein künstliches Monster, das irgendwie kontrolliert werden muss.
Ja, aber darüber haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen, fällt mir gerade auf. Obelix darf ja keinen Zaubertrank trinken, denn er könnte sonst zu Granit erstarren, wie wir wissen aus den kanonischen Asterix und Obelix-Comics und aus dem Asterix-Wiki. Wir haben extra nochmal nachgeguckt.
Ja, das ist aber auch jetzt nicht so mit dran, dass man immer sagt, so, er darf nicht trinken, weil sonst wird er zu Granit. Er darf einfach nicht, weil er schon zu viel hatte.
Ja, meistens wird das gar nicht erklärt. Meistens wird das gar nicht groß erklärt, wieso er das nicht trinken darf. Aber er will es unbedingt. Ja. Aber wir wissen gar nicht, wieso Obelix immer unbedingt den Zaubertrank haben will.
Weil er voll das geile Gefühl hat.
Weil er süchtig ist.
Ja. Ja, na klar, wenn er als Kind da wirklich reingefallen ist, ne?
Ja.
Klar, du wirst halt irgendwie süchtig nach so einer Scheiße. Meine Schwester zum Beispiel, die kann bis heute kein Hefeteig oder sowas essen, weil meine Mutter, als sie schwanger war und sie noch im Bauch hatte, immer sich so an so Hefeklopsen und sowas hat, so voll überfressen hat. Und meine Schwester kann es bis heute nicht haben.
Das ist eine hanebüchene Geschichte.
Nee, ist es nicht.
So eine Überdosis.
Ja, ist halt einfach so, als sie mit meiner Schwester damals schwanger war, meine Mutter, die hat immer so hier Hefeklöße. Die sich immer reingepfiffen. Meine Schwester hasst bis heute Hefeklöße. Kannst du schon seit so ein kleines Kind es nicht essen?
Ach, die Geschichte klingt etwas esoterisch.
Natürlich klingt das alles esoterisch. Natürlich ist das bescheuert, aber damit könnte man damit. Ich will das jetzt einfach nur darauf hinleiten.
Pass auf, du Affe. Um das nachvollziehbare Gründe, aber selber Effekt. Wenn du heroinabhängige Mütter hast,
geben
die den Rausch ja an die Kinder weiter.
Und Crack-Babys.
Die Kinder kommen, Crackbabys, Heroinbabys kommen unter Entzug auf die Welt.
Ja.
Theoretisch müsstest du denen, damit es denen gut geht, Heroinspritzen.
Ja, und bei denen und ist es auch nicht, bei denen ist das auch nicht ganz auszuschließen. Ich hatte mal irgend so eine Studie vielleicht darüber gelesen.
Ist das eine Metapher? Der ist nicht als kleines Kind da reingefallen, sondern seine Mutter hat sich pausenlos mit dem Zeug zugeballert.
Voll die Crack-Hure, meinst du, seine Mutter?
Ja, ja, von diesem Übermenschen-Drink. Ja, die Mutter hat sich das reingezogen wie Sau. Hat halt ein drogenabhängiges Kind zur Welt gebracht, das aber ultra, also ne, also die genetische Struktur der Mutter wurde durch die übermäßige Aufnahme des Zaubertranks so verändert, dass sie eben dieses zwar Abhängige nach diesem Zeug Baby auf die Welt gebracht hat, das aber übermenschliche Kräfte halt eben dadurch hat. Das ist praktisch, als wäre dieses Kind dauerhaft high aufgrund seiner Genetik, aber eben auch abhängig davon, seine Zellstruktur aufrechtzuerhalten über dieses Material.
Das ist auch, sie müssen Obelix... Das ist ziemlich cool. Aber das ist auch so, die müssen ja Obelix zum Beispiel auch immer daran erinnern, dass er als Kind in den Zaubertrank gefallen ist.
Ja.
Das klingt immer so, als würden die dem das einfach nur erzählen. Weil Miraculix kommt so, nein, Obelix, du bist als Kind mal in den Zaubertrank gefallen. Und erzählt ihm das ja immer wieder. Obelix sagt es niemals selber von sich aus.
Mein Gott,
das heißt, voll gebrainwashed. Das ist ein widerliches Crackbaby.
Wir sind alle mit Geschichten von einem französischen Crackbaby aufgewachsen.
Ja. Geil.
Voll geil, Mann.
Wie ist denn das mit der, Tobi, mit der Beziehung zwischen Kleopatra und Cäsar, worüber wir auch gestern, als wir die Filme geguckt haben, nochmal nachgedacht haben? Haben die es wirklich getan?
Also, das ist so ein bisschen die erste Klatschkolumne der Weltgeschichte. also, die Geschichte von Kleopatra ist so im ganz Groben so, die kommt aus einer griechischen Familie, die knapp 300 Jahre lang, Ägypten beherrscht hat. Und sie galt ja so als die Königin, bla bla, was hauptsächlich daran lag, dass sie die erste in diesen 300 Jahren war, die überhaupt Ägyptisch gesprochen hat, was als Herrscherin gar nicht so schlecht ist. Und im Testament ihres Vaters war festgelegt, dass sie ihren Bruder heiratet, was früher ja nicht unnormal war.
Blutlinie halten und so.
Genau. Und dann die gemeinsam über Ägypten herrschen. So, der Bruder war da aber nicht mit einverstanden, hat seine Schwester verstoßen, bla bla. Und selbst Cäsar ist von dem festgehalten worden, von dem, also wie damals halt festgehalten worden, außer er hat in einem Palast gewohnt, der aber von außen bewacht war. Und jetzt gibt es diese Legende, dass Kleopatra sich in einem Teppich hat da reinschmuggeln lassen, in einem zusammengerollten Teppich. Das ist historisch wahrscheinlich Nonsens, weil um jemanden in einen Teppich so einzuwickeln, dass man ihn nicht sieht. Müsste da so viel Druck drauf sein, dass sie diese Tour nicht überlebt hätte.
Ja, dass wir auch oder darin halt einfach auch mal erstickt.
Ja, genau. Und deswegen gehen Historiker davon aus, wenn die Legende stimmt, dann war sie einfach in so ein Bettlaken gehüllt oder so. Also irgendwie versteckt. Wurde damit an den Wachen ihres Bruders vorbei in Cäsars Zimmer, soweit das historische Gerücht. Und da dann eben, dann diese Klatschkolumne, dass die dann halt,
dass die geballert haben?
Dass Kleopatra Cäsar umgarnt hat, um ihr zu helfen. Das hat er dann tatsächlich auch getan. Also er hat ihr geholfen.
Hat er weggefickt.
Also das weiß man ja eben nicht. Aber Cäsar dann Kleopatra geholfen hat, die Macht zu stabilisieren. So, und das Ding ist übrigens, Kleopatra, diese ganze Nummer mit der Nase, das wird ja bei Asterix ständig gesagt.
Oh, sie hat ein süßes Näschen, ja.
Ja, genau. Sie muss wohl einen unfassbaren Zinken gehabt haben.
Ja.
Also die Beschreibungen von ihr, die man aus der Zeit kennt, plus die Darstellungen von ihr aus dieser Zeit direkt. Nicht
stimmt, wir haben gestern noch so Bilder gefunden von so nachgemachten Büsten von ihr.
Und genau, aber wichtig ist aus dieser Zeit, nicht die später entstanden
sind. Genau, wo du dann auch wirklich sehen kannst, die hat so eine richtige Hexennase gehabt.
Die hat so einen richtig fetten Zinken gehabt. Und deswegen ist es ganz witzig, dass sie das in Asterix immer anspielen. Ja. So, sie hat ein süßes Näschen. Oh, diese Nase. Die bestand praktisch nur aus Nase, dieses Gesicht. Also die muss wirklich keine schöne Frau gewesen sein, aber so eine unheimlich charismatische Frau. Ja. Weswegen es nicht unbedingt unrealistisch ist, dass der alte Italiener da so ein bisschen schwach geworden ist. Ist aber im Prinzip nur ein Gerücht. Es ist ein nicht beweisbares Gerücht, dass die beiden tatsächlich eine romantische Beziehung hatten. Sie hatten aber auf jeden Fall eine politische Beziehung, nachdem sie da halt den Bruder, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat den auch geheiratet danach.
Ja, ja.
Aber sie musste ihn halt dazu zwingen, mit der Hilfe der Römer.
Ich find's
und natürlich hatte Cäsar ein riesen Interesse daran, weil dieses zwar kaputte, zu dem Zeitpunkt schon kaputte ägyptische Reich, aber trotzdem riesiges ägyptisches Reich, ihm dadurch natürlich in die Hände gefallen ist. Also er musste es praktisch nicht mehr erobern.
Das fand ich aber auch mega geil, halt einfach nur, dass zwei wirklich historisch extrem interessante und wichtige Figuren halt zufällig halt auch noch irgendwie, denen halt auch noch so eine Romanze nachgesagt wird, ne?
Ja, gut, ja, wie gesagt, das ist so die erste Klatschkolumne der Weltgeschichte.
Deswegen ja, sage ich ja nachgesagt. Ja. Aber warum ich auch eben gerade so lachen musste, ich finde diese Vorstellung so geil, weißt du, wenn Cäsar dann da seinen eingerollten Teppich kriegt und rollt den halt so in seinem Schlafgemach aus und da ist so eine total blau angelaufene, erstickte Kleopatra, die da rauskommt, ja, so. Oh. Ja,
voll geil. So ein halbnackter, erstickter Gesichtsgulasch,
der dann da drin so voll blau-violett angelaufen
ist. Was genau ist das?
Wer hat sich hier einen Spaß mit mir erlaubt, Leute?
Ich kann mir echt vorstellen, dass an diesen Geschichten gar nichts Wahres dran ist. Also ja, wahrscheinlich war es die langweiligste nur mögliche Version in der Realität, dass es einfach diplomatische Verhandlungen zwischen zwei Staatsmännern gab.
Ja, ja, und sie ist im Prinzip so halb verkauft worden.
Und,
ne?
Der Pöbel denkt sich dann so eine Geschichte dazu aus.
Genau. Also es war jetzt nicht so, dass es zwei Staatsmänner waren, die sich unterhalten haben, sondern im Prinzip ein verstoßener Staatsmann, also ein Rebellionsanführer, wenn du so willst, oder Anführerin mit einem Staatsmann. Na, also es ist eigentlich eine recht politische Nummer.
Ach, ich warte einfach, bis Netflix das verfilmt und dann glaube ich das nur noch.
So. Ja. Ja, schade auf jeden Fall, dass die Asterix-Comics nicht mehr so wahnsinnig oft erscheinen, beziehungsweise nur in Jahresrhythmen, aber immerhin kommen noch neue. Ich finde die mit 6,50 Euro pro Comic im Schreibwarenladen auch ein bisschen teuer, muss ich sagen, für 40 Seiten, die man da so schnell weghauen kann. Aber Comics sind allgemein halt auch ein bisschen teuer, oder?
Ja, finde ich auch.
Bei so einem 40-seitigen Batman-Comic zahlst du doch auch mindestens 6, 7 Euro, wenn nicht sogar mehr. Noch
mehr. Ich habe den Graphic Novel hier von auf dem Arkham Asylum beruht. Der hat 40 Tacken gekostet. Aber ja, das ist halt doch irgendwie, das ist halt auch ein
Sammlerstück.
Ja, aber so Watchmen ist es aber auch so, da kommst du unter 30 Euro, kommst du da nicht weg.
Ich wollte gerade sagen, auch hier ist ja auch Fight Club 2, gibt's ja auch so als Graphic Novel, ne? Der kostet auch irgendwie 45 Euro oder so. Aber
Die
Comics haben auch eine schöne Qualität, die sind für Comics so, aber die erscheinen ja auch nur monatlich, glaube ich mal, ne?
Welche?
Die Asterix-Comics?
Nee. Alle paar Jahre mal.
Alle paar Jahre?
Echt? Ja.
Okay. Es gibt, wie gesagt, 36.
Ich bin da echt nicht bewandert bei den Asterix-Comics.
Überleg mal, die gibt es seit 1939 und es gibt nur 36 Stück.
Ja, guck mal, auf der Rückseite siehst du immer abgedruckt alle, die es gibt. Ja. 36. Das sind alle Asterix-Comics, die es auf dieser Welt gibt, seit den 60ern. Krass. Also da erscheint nur alle paar Jahre einer und wenn neuer Asterix-Comics erscheint.
Das ist auch Thema.
Das ist ein Thema, das ist ein Happening, das ist in den Mainstream-Medien dann auch.
Ich wollte gerade sagen, als der letzte Asterix-Comic kam, da hatten sie sogar auch in einer Zeitung, hatte ich da auch gelesen, so Asterix ist wieder da.
Ja.
So, da hatten sie richtig fett Werbung für gemacht.
Asterix ist da.
Oh, Asterix bei den Schweizern, guck an.
Wie hießen die nochmal? Helene?
Helvetia.
Helvetia.
Ja, es gibt auch Asterix in Deutschland, Asterix bei den Goten.
Mhm.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, der sagenhafte stereotype Rassismus in allen Asterix-Comics.
Aus der Sicht der versnobten Franzosen.
Ja. Die treffen ja dann, also die meisten Asterix-Comics.
Asterix und Majestia habe ich, wo ich mal das gerade sehe.
Ja, wo eine Frau findet. Die meisten Asterix-Comics sind ja Asterix in irgendeiner Nation. Also Asterix und Kleopatra bei den Ägyptern, dann gibt's Asterix bei den Goten, bei den Deutschen, bei den Briten, bei den Normannen, also den Wikingern, bei den Spaniern gibt es bei den Schweizern.
Marketingtechnisch sehr schlau eigentlich, also ist irgendwie für jeden immer mal was dabei.
Ja. Korsika.
Vor allem in jedem Land, was, also gerade Deutsche, da habe ich mal eine Statistik zugesehen oder so eine Untersuchung zugesehen. Deutsche lieben es, wenn in nicht deutschen Werken Deutsche drin vorkommen.
Mhm.
Das ist total abgefahren. Deutsche gehen da voll drauf ab, wenn das so ist. Und gerade
ich finde das auch immer witzig.
Ja, ich auch. Ja. Und gerade wenn zum Beispiel Hollywood-Stars Deutsch reden, das ist der Renner.
Ja, gucke ich aber auch gerne.
Aber ich finde
dieser Rassismus-Trauer zum Beispiel, wenn ich in den Nachrichten immer sehe, es gab einen Anschlag in Istanbul, unter den Toten befinden sich auch zwei Deutsche.
Ja, genau. Ja, ja. Also, aber gerade wenn das medial irgendwie umgesetzt wird, deutsche Klischees aufzugreifen, sowas finden wir komisch. Und das ist ja in anderen Ländern nicht anders. Bei uns scheint es nur sehr stark ausgeprägt zu sein.
Das übrigens. Tatsächlich, wer damit tatsächlich ein Problem hat, die Franzosen, die finden das gar nicht witzig.
Nee, die Franzosen
finden es nicht witzig. Teilweise finden die das nicht witzig, wenn sie sich selber verarschen, dann ist es cool. Aber wenn andere das machen, sind die sehr schnell beleidigt wohl.
Und in Asterix machen die das halt pausenlos, ja. Also allein diese Nummer mit den Briten. Die tauchen schon, also die haben ja früher relativ ähnliche Sprachen gesprochen, logischerweise. Und in Asterix wird das immer so übersetzt, dass die dann so einen Akzent halt haben. So als würden sie jetzt. Zum Beispiel die Römer sprechen im Originalen ganz sauberes, ganz striktes Französisch. Mhm. Also so Amtsfranzösisch. Und die Gallier, also da in dem Dorf, die haben alle diesen britannischen Akzent.
Mhm. Das Bäuerliche halt einfach.
Genau, also die wollten nämlich hier die beiden hier, Uderzo und
Goscinny,
Chirac da, die wollten das halt so, also die wollten nicht Italien gegen Frankreich darstellen, sondern innerhalb Frankreichs, also innerhalb Galliens, ja, da die Unterschiede, ne?
Ah, okay.
Und,
so wie die Arrondissements in Paris.
Ja, genau. Ja, wie auch immer. Und jedenfalls.
Was auch immer Richard gerade gesagt hat.
Das sind doch die verschiedenen. Es gibt doch. Paris ist doch aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Arrondissements, also Ringe.
Ach so.
Genau. Okay. Und dann ist dann halt auch quasi. Ja, wenn du so willst, so wie bei einer Bahn, so Region 1, Region 2 und so. Und je weiter du nach außen kommst, desto mehr Ghetto und desto bäuerlicher wird es dann halt auch. Und in der Innenstadt hast du halt auch die Herrschaft quasi.
Und wenn die halt ins Ausland dann fahren, haben die denen halt eben so landestypische Akzente mitgegeben, was in den Verfilmungen logischerweise sehr schön dann immer übersetzt ist. Mit T-Fax, der dann halt mit so einem britischen Akzent Deutsch redet, beziehungsweise Französisch. Und denen dann so Klischees in die Hand gegeben, wie zum Beispiel, dass die Briten jeden Tag um 5 das Schlachtfeld räumen, um heißes Wasser mit Milch zu trinken.
Oder dann 2 Tage die Waffen niederlegen und diese Unsitte nennen sie dann Weekend.
oder alle gleich aussehenden Häusern wohnen, die man nur auf, also diese Hausnummerlogik kommt ja aus England.
Ja.
Alle wohnen in gleich aussehenden Häusern und haben halt eine Hausnummer, wo Obelix auch völlig verwirrt davor steht. Wie heißen die hier? 16? Ja. Nein, Obelix, das ist nicht der Name, das ist die Hausnummer. Ja. Die spinnen die Briten.
Das sind keine römischen Zahlen, das sind römische Ziffern.
Ja, genau, die spinnen die Briten. Nein, das sind keine britischen Zahlen, sondern römische Ziffern. Das ist,
also oder, auch der, oder auch der, dieser Schotte, der dann halt auch irgendwie seinen Rasen da perfekt macht.
Ja. Ne, so nach 2000 Jahren intensiver Pflege ist mein Rasen beinahe annehmbar.
Ganz witzig auch, dass diese
lauwarme Ceviche, die trinken nur lauwarmes Bier ohne Schaum. Okay, weiter.
Ganz witzig, dass diese Sprachen, die Ausländer sprechen bei Asterix und Obelix, dann auch optisch manchmal dargestellt werden. Zum Beispiel bei Asterix bei den Goten, also bei den Deutschen, sprechen alle Goten, alle Deutschen schon verständlich, aber die Schrift in der Sprechblase ist so Reliefschrift, also diese altdeutsche.
Nee, die heißt doch gotisch,
diese, Gotik, oder? Nee, Reliefschrift heißt die, diese altdeutsche Schrift.
Mit diesem alten S und was aussieht wie ein F und sowas.
Richtig dumm, Kinder. Also als ich klein war,
Kinder,
habe ich von meiner Oma gelernt, wie man diese Schrift liest. Ne? Ja. Ich meine, so schwer ist sie nicht zu lesen, aber als Kind eben.
Man muss sich halt dran gewöhnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, dass dieses S, das sieht ja ein bisschen aus wie unser heutiges F.
Ja, genau.
Ich habe gedacht, das wäre der Buchstabe für das Geräusch beim Lispeln. Ja, das also das Gosse, das ja Goffe heißt. Weil, also das ist der Buchstabe für Lispeln,
ja, habe ich gedacht. Ach geil, so ein bisschen Lautschrift. Ja.
Und ich krieg's bis heute nicht raus. Wenn ich irgendwo so ein S sehe, denke ich, also das Erste, wenn ich das mir im Kopf vorlese, immer mit diesem Lispelgeräusch, Goffe.
Ich hatte immer als Kind so Schwierigkeiten, Kakao auch zu lesen, habe auch immer Kakao gemacht.
Raus. Kakao.
Das ist immer noch drin, Kakao.
Ihr seid ja auch sehr dumm.
Korrekt.
Ja, wo ist mein Zaubertrank?
Ja, wir pfeifen uns das noch ein Zaubertränkchen rein, oder?
Jo.
Gibt's noch irgendwas zu sagen zum Thema?
Asterix und Obelix.
Mit Sicherheit sehr viel.
Asterix bei den Briten? Ich könnte den ganzen Film durchzitieren. Wollen wir mal?
Na, ich wäre auch gerne auf diese ganze Miraculix will das gallische Dorf unter Jochen eingegangen, aber im Prinzip ist da ja auch schon alles gesagt. Ja. Er ist im Prinzip ja der Drogenonkel, der versucht irgendwie seine Machtposition innerhalb des gallischen Dorfes zu festigen.
Wir haben noch Fantheorien. Eine wichtige, da sind wir gestern Abend drauf gekommen.
Ja.
Da warst du bei.
Ja?
Glaube ich.
Oh, weiß ich
nicht. Ja, und zwar geht es um den höchstwahrscheinlich mächtigsten Charakter der fiktionalen Welt. Wir haben sie alle gesehen. Wir haben Son Goku gesehen, wie er das Universum rettet. Wir haben Superman gesehen, wie er das Universum rettet. Wir haben die Avengers gesehen, wie sie das Universum retten.
Aber keiner,
ziemlich eintönig alles, ne?
Aber keiner kommt gegen den stärksten Charakter im Comic-Universum an. Und er war so unscheinbar und hat sich so versteckt. Und gestern haben wir ihn wiederentdeckt.
Genau, denn überlegt mal, Obelix. De facto unbesiegbar. Ja? Also wirklich, der kann tausende zusammenprügeln, der ist de facto nicht zu besiegen und scheinbar beinahe
unverwundbar.
Unverwundbar. Ja? Also, er wird jetzt unendlich stark dargeschrieben und wenn er dann noch Zaubertrank nimmt, in gewissen Dosen, löscht er doch so mal eine ganze Stadt aus. Und so, ne? Also der ist wirklich ultra
Hulk. All seine Stärke, all seine Wut ist nichts gegen den einen.
Genau, denn dieser eine besiegt ihn ohne auch nur einen Kratzer. Als wäre es ein Kinderspiel. Die mächtigste vorstellbare Waffe wird besiegt.
Und sein Name ist Bombastik der Teutone.
Bei welchem war das Asterix?
Ja,
Obertrom.
Bombastik der Teutone. Was haben wir uns gestern darüber amüsiert? Wie herrlich ist das?
Treffen die auf diesen kleinen Teutonen, also Deutschen.
Ja, der ja Karate kann.
Ja.
Nee, Judo.
Judo
kann er.
Und er ist ein kleingewachsener Judoka und mit so typischen Judo-Griffen schaltet der Obelix halt ganz einfach aus. Ja.
Vor allem, was so schön war, als sie das dann gezeigt haben, weil was macht er natürlich judo-technisch? Er nimmt ihn einfach mit gestrecktem Arm und wedelt ihn ja im Prinzip immer nur von einer Seite auf die anderen und klatscht der Obelix auf den Boden. Und das ist geil, aber wir sitzen alle, gucken uns das an, lachen und ausgerechnet Fred sitzt als einziger in seinem Sessel, als ob Judo so geht. Ja, genau. Zeigen wir Kindern mal, genau so geht Judo.
Ohne Scheiß. Bombastik der Teutone, der ist so ultra. Der zermitscht Obelix so hart zu Blutkäse. Einfach nur ohne
Blutkäse.
Ja, das ist ein bisschen von Super Richie hier geklaut.
Nee, das ist von
Waterboy, ne? Aber das ist auch hier
Matze Knob. Zu Blutkäse.
Matze Knob, ja.
Ja, jedenfalls macht er das ohne auch nur einen Kratzer. Ja? Also Obelix kommt nicht mal in die Situation, schlagen zu dürfen. Und der jetzt gegen den Hulk.
Bombastik der Teutone.
Bombastik der Teutone.
Und wird dann auch nur besiegt, weil er so kackefreundlich ist. Ja, weil ist Asterix ihn cool austrickst dann.
Ja. Er ist unbesiegbar, er ist mega nett. Er sieht gut aus. Ja gut, dann vielleicht nicht.
Er sieht überhaupt nicht gut aus.
Er sieht aus wie so ein Schokobon.
Unser Superheld Bombastik der Teutone. Ja. Liebe Hörer, ich kann euch wirklich nur empfehlen, zieht euch mal wieder ein paar alte Asterix-Filme oder Comics rein. Es ist wirklich eine schöne Reise zurück in die Kindheit.
Es wurde direkt 4 Grad wärmer.
Ja. Die gefühlte Temperatur ist um mindestens 4 Grad gestiegen. Bombastik. Herrlich. Wirklich toll.
Ja. Was soll ich sagen? It war Bombastik.
Diese Nummer, wo die in der Höhle sind, wo die dann auf diese Bestie treffen. Dann können sie uns den Weg können sie uns den Weg da und
nach draußen sagen? Zeigen.
Und dann schmilzt dieses Monster.
Die Augen fließen weg.
So was Unhöfliches, aber für solche Spirenzken, für sowas haben sie Zeit.
Für solche Metzken. Also können sie es uns nicht sagen oder was? Ja, toll, aber für solche Metzken haben sie Zeit.
Oder auch, weißt du, diese riesige Geistermee und Obelix schafft es nicht, sie zu besiegen. Und womit werden sie besiegt? Asterix, mega schlecht gelaunt, weil er pennen will. Habt ihr eine Ahnung, wie spät das ist? Aber wir sind doch Gespenster. Ruhe!
Der Passierschein A38.
In der Welt von Asterix gibt es das gleiche Phänomen wie zum Beispiel auch bei den Simpsons oder vielen anderen Cartoons, dass die in einer Zeitschleife zu leben scheinen. Denn in diesem Dorf ist es immer 50 vor Christus, immer. Aber sie erleben halt haufenweise Abenteuer. Sie erleben so viele Abenteuer, dass da Jahre ins Land gegangen sein müssen. Aber es ist immer 50 vor Christus in diesem Dörfchen. Oder alle kanonischen Asterix-Abenteuer sind halt tatsächlich innerhalb eines Jahres passiert.
Dann waren die aber auf Tour, dann können die nicht wieder zurück nach...
Was ich wollte gerade sagen, dann waren die maximal immer mal eine Woche.
Gallien nach Ägypten hat bestimmt damals 2-3 Monate gedauert.
Vor allem, weil sie es ja auch noch zu Fuß machen.
Ja, und mit Schiff. Aber stimmt, die müssten ja von Frankreich, also entweder sind die dann da übers Mittelmeer, also oben schon eingestiegen, oder halt noch durch ganz Spanien durch und da dann erst auf dem Schiff.
Ich fand's halt auch total geil, wie die dann auch, wenn sie zu den Briten gehen, dass er halt tatsächlich was verbindet die nochmal, den Ärmelkanal, ne?
Ja.
Dass sie da halt auch wirklich einfach nach Britannien
rüber rudern. Mit einem Boot.
Ja, einfach rüber paddeln, so. Ja. Mega geil. Ah, was guckst du gerade? Genau,
guck mal gerade.
Guckst du gerade den Weg von Ägypten?
Bei Google Maps gebe ich jetzt mal ein. Asterix und Kleopatra. Eine Route von
Britannien, machen wir nach Kairo.
Nach Kairo, ja.
Machen wir einfach so zum Spaß. Kairo.
Ja klar, sie sind ja auch bei den Pyramiden, sehr.
Kairo bis in die Bretagne. Das sind insgesamt 5700 Kilometer.
Oh, klick mal auf zu Fuß.
Ja, dauert mit dem Auto 61 Stunden. Zu Fuß 828 Stunden.
Ja. Und das sind wie viele
Tage? 828 Stunden sind insgesamt 34 Tage.
Oh, das geht auch.
Also ja, ein Monat.
Moment. Ja. Aber du kannst das ja nicht durchgängig laufen. Du musst ja auch mal Pausen machen und so.
Ja, ja, klar.
Wenn du mal davon ausgehst, dass du jeden Tag 12 Stunden zu Fuß durchmarschierst, was schon echt heftig ist, also das schaffst du eigentlich nicht, aber
Das ist 2 Monate.
Also knapp. Mal zwei, das sind halt 2 Monate zu Fuß, Minimum. Ja.
Aber die fahren aber auch mit dem Schiff, wie gesagt, ne? Ich vermute mal, dass die halt da im Südosten am Mittelmeer da irgendwo an der Küste eingestiegen sind, so wie hier bei der Google Maps Karte ja auch.
Mhm.
Und dann halt mit dem Schiff. Und das sieht man ja, dass sie mit dem Schiff fahren, ne?
Ja, Obelix zieht die ja dann noch da.
Ja, auch bei Google Maps hier rechnet auch eine Fähre mit ein. Also wenn du, wenn du zu Fuß außen rum gehst, beziehungsweise mit der alten Technik dort übers Meer fährst, dauert es noch viel länger. Also,
da muss man durch Libyen.
Also Numerobis hätte das in 3 Monaten gar nicht geschafft, Asterix und Obelix von der Bretagne zu sich zu holen und die Pyramiden dann zu bauen.
Oder er hätte nur einen Monat dann tatsächlich Zeit gehabt, mit Asterix und Obelix dann den Palast für Kleopatra eigentlich zu bauen.
Wie lange hat er Zeit? Er hat doch drei Monate Zeit. Guck mal, das ist völlig unmöglich, dass er den in dem Zeitraum abgeholt hat.
Ja.
Also, weil allein die Hinfahrt hätte 3 Monate gedauert. Damit wäre der Tempel ja schon, hätte fertig sein müssen. Also, der ist ja aber noch hin und wieder zurück. Das müsste mindestens ein halbes Jahr gedauert haben. Sprich, schon 3 Monate über seiner Zeit.
Mhm. Wenn er die Reise überhaupt überlebt.
Das ist ja nochmal das andere Ding. So, ne? Krass.
Gut, Leute, beenden wir das Thema.
Ja. Ja. Finde ich gut. Gönnen wir uns dann jetzt auch mal unseren Sonntag.
Ja. Und damit kommen wir zu den iTunes-Rezensionen. Es gibt ein paar neue iTunes-Rezensionen. Allerdings leider nur 5 Sterne und kein Text. Die Hörer waren ein bisschen schüchtern. Jetzt hat mir aber Hörer Martin geschrieben. Er boost und hat sich beschwert bei uns.
Okay.
Er hat nämlich uns vor 2 Wochen bereits eine iTunes-Rezension gegeben. Die Reptiloiden der Firma Apple haben die aber irgendwie nicht angenommen oder durchgewunken. Die wird nicht angezeigt.
Das ist mir aber auch mal passiert. Ich habe auch in einem anderen Podcast habe ich eine Bewertung geschrieben. Ist bis heute nicht drin.
Ja. Also wir vertreten hier ja allgemein bei den Kack- und Sachgeschichten die Meinung tot dem Apple. Davon gehen wir auch nicht weg.
Warum auch?
Martin hat uns seine Rezension einfach jetzt nochmal per E-Mail über das E-Mail-Kontaktformular auf unserer Webseite geschrieben und die lese ich jetzt vor.
Danke, Martin.
Kommt ein Alien auf die Erde? Wie erklärst du ihm die Kack- und Sachgeschichten? Versuchen wir es mal. Regelmäßig treffen sich ein paar Vollblut-Nerds um ein paar Mikros und lockern sich mit einigen Bierchen ihre Zungen. Dann wird zusammen aus Wissen und gefährlichem Halbwissen jede Woche ein großer Topf gequirlter Scheiße gekocht, der unglaublich unterhaltsam ist. So erfährt man unter anderem, dass SpongeBob-Gucken auch mit um die 30 noch völlig okay ist und das Konsumieren der Folgen nicht schwul macht, ganz im Gegensatz zu den Teletubbies, nach deren Genussmoderator Fred aufs andere Ufer wechselte. Dennoch kann er Diddlemäuse auf den Tod nicht ausstehen, ein Rätsel dieser Mensch. Man lernt, dass ein T-800 mit österreichischem Akzent auch durchaus als Inder durchgehen konnte und alle Teile nach 1 und 2 unkanonisch sind.
Ja, weil wir das gesagt haben.
Gelegentlich weiß man nicht, ob mit der, dessen Namen nicht genannt werden darf, der Erzfeind Harry Potters gemeint ist oder ein orangener Twitter-Troll, der es irgendwie zum US-Präsidenten geschafft hat. Moderator Fred versucht meist vergeblich, seinen Job gerecht zu werden, da die beiden Labertaschen Tobi und Richard im Zaum zu halten. Mindestens einmal pro Folge versucht er seine Autorität mit der Aussage, ich hasse euch, ihr Arschlöcher, Rückhalt zu verschaffen, was meistens nur bedingt funktioniert. Ja, auch das ist eine Moderationstechnik. Eigentliches Ziel der von der Bioindustrie und durch Douglas Adams Werbeaufträge finanzierten Reptiloiden-Freunde ist es, das Rülpsen wieder gesellschaftsfähig zu machen. Wie fast jeder ihrer Folgen beschreibt auch diese Rezension das betreffende Thema nur unzureichend und wird wohl einen zweiten Teil nach sich ziehen.
Sehr schön.
Wunderbar.
Sehr schön.
Besser kann man sich...
Chapeau.
Da ist er doch, der neue Wikipedia-Eintrag.
Chapeau, mein Lieber. Aber wirklich, das war eine schöne Zusammenfassung. Gut. Du warst bestimmt auch gut in der Schule bei diesen Erläuterungssätzen immer in Deutsch.
Dann kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Zuerst einmal ganz, ganz vielen lieben Dank für unseren Hörer Andreas. Der hat uns nämlich ein tolles Geschenk gemacht, beziehungsweise mir.
Schön, toll, Fred. Danke, ja, du hast dein Geschenk, freu dich halt. Danke, Andreas.
Ich kriege auch mal was hier. ich halte es jetzt gerade in die Kamera. Ich habe auch vor ein paar Tagen schon ein Foto davon auf Facebook gepostet. Und zwar hat er mit so einer ganz heftigen Maschine, die er zu Hause stehen hat, die Stickereien produzieren kann, mir ein echtes kanonisches Kack- und Sach Polo-Shirt gemacht, in Rot, mit Kaki draufgestickt.
Man nennt das auch eine heftige Nähmaschine.
Das hat er mir geschenkt, hat er mir einfach per Post geschickt.
Voll geil.
Ja,
und,
mega cool.
Das sieht richtig professionell aus.
Hat uns auch immer Videos geschickt, wie das gemacht wird. Das sah mega geil aus.
Ja. Ich kann es heute nicht tragen, weil es vom Waschen noch nass ist. Weil ich dachte, wenn ich das einen Tag vor Livestream wasche, wird das trocken bis zum nächsten Tag. Eben bei 80% Luftfeuchtigkeit in Hamburg hat das nicht ganz so geklappt. Ich werde es ab sofort bei den Livestreams aber tragen. Außerdem ist im Internet wieder Kaki aufgetaucht. Unser Maskottchen Kaki Brownface hat sich selbstständig gemacht.
Schon wieder?
Ja. Und schon wieder, er führt ein Eigenleben. Wir laden unser Maskottchen ja nie hier ein zu uns zum Sprechen.
Ja, weil er stinkt.
Weil er stinkt, weil er ein Stück Kot ist.
Weil er ein Klugscheißer ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ein Klugschiss ist.
Wir haben ihn, es ist jetzt tatsächlich passiert, dass ein Instagram-Account von ihm aufgetaucht ist.
Nein!
Im Ernst? Ja? Es gibt seit kurzem einen Instagram-Account von Kaki Klugschiss,
ist den werde ich
auch mal verlinken.
Das gibt's doch nicht.
Und das ist cool, halt, oder? Es gibt ihn halt wirklich.
Das hat wirklich jemand gemacht, das ist ja hier.
Ja.
Alter.
Also, ich werde das mal verlinken die nächsten Tage, das müsst ihr euch echt mal reinziehen.
Fällt sowas eigentlich unter das Urheberrecht?
Und er hat mir auch geschrieben.
Krass.
Hallo Fred, ich habe jetzt meinen eigenen Instagram-Account, habe schon Bilder hochgeladen, da kommen aber noch mehr. Bin gerade mit meinem Kumpel Andy in Irland. Wenn du magst, könnt ihr mir ja folgen, nicht nach Irland, sondern auf Instagram. Ihr findet mich unter k.klugschiss, okay? K.klugschiss, jetzt adden. Es dürfen mir auch alle anderen folgen, die mich mögen. Schöne Grüße auch an Tobi, Richard und die Pforzheimer. Bleibt schön kack und sachlich. Euer Kaki. PS, hab euch natürlich auch eine Karte geschickt.
Cool.
Die ist noch nicht angekommen, auf die warten wir, aber ja, da gibt's wirklich einen real existierenden Kaki, so ein Stofftier, der halt irgendwo auf der Welt Fotos von sich macht und postet. Das
sieht halt sehr aus nach Marke Eigenbau, aber krass, ja, ey.
Voll heftig.
Cool. Geil.
Voll
geil.
Also wir werden weiter verfolgen, was unser Maskottchen da im Internet so treibt.
Ja, vor allem, man kann auch gleich sagen, ja, wir haben ihn halt auch absolut nicht im Griff, er macht halt da noch, was er will, ne?
Ja.
Was sind denn das für komische Emojis, die da immer durch den Livestream tingeln?
Ach, keine Ahnung. Sind gerade Likes und Herzen und Scheiß, die unsere Hörer uns zuwerfen.
Aha.
Kann man machen, ist ja
witzig. Ja. Gut, weiter im Hörerfeedback. Und zwar schreibt uns seit langem endlich mal wieder der Schweizer Militär Guzzi. Hey, ihr Kacknasen, ich feiere eure Folgen immer noch und empfehle euch auch regelmäßig fremden Leuten in der Bahn.
Danke.
Was? Wie bitte? Das ist die Schweiz, ohne Scheiß. So hier in Deutschland guckt jeder in der Bahn auf sein Handy und versucht, niemanden anzusprechen.
Genau, und in der Schweiz beim Käse essen, während sie ihr Geld zählen und dabei Podcasts hören. Ha, kennst du den schon?
Sag mal, hast du schon von diesem Podcast
gehört? Boah,
ey. Sachgeschichten.
Gehört.
Ja.
Das merkt er gut.
Das ist cool, ey. Also der Schweizer Militärguzzi schreibt als Themenvorschlag 13 Reasons Why, weil ohnehin alle darüber reden, würde mich euer Senf dazu auch mal interessieren. Wäre vielleicht nicht ganz so lustig, aber allemal interessant. Liebe Grüße aus der Schweiz SMG.
13 Reasons Why?
So eine neue Serie, habe ich noch nicht geguckt.
Nee, auch nicht.
Soll der Shit sein? Ich habe es noch nicht geguckt.
Okay.
Kommt noch.
Vielleicht. Dann schreibt...
Okay, schreiben wir auf die Liste mal.
Ja, Andi K. aus M. Ganz viele Hörer von unseren Hörern heißen irgendwie Andi, oder? Es ist alles derselbe.
Ich glaube, das machen die aus Gag einfach nur. Die nennen sich dann alle Andi K.
Andi K. aus M. schreibt, hallo ihr Saftrillen und schöne Grüße aus Irland nach 14. Ach so, das ist vielleicht Kaki Brownface. Ist das vielleicht seine geheime Identität, Andi K. aus M.?
Kann gut sein. Wenn das sein alter Ego ist, er ist wie Batman mittlerweile, wir wissen es nicht.
Nach 14 Tagen ohne K&S, die Dexter-Folge muss ich verschieben, weil ich die Serie noch nicht gesehen habe, endlich wieder gepflegter Audiodurchfall, habe nach 6 Minuten, Stichwort Lederlappen, schon wieder auf dem Boden gelegen. Ach so, das ist in Bezug auf die Batman-Folge.
Ja.
Danke dafür, das hat mir gefehlt. Fette Grüße. Super, dann schreibt Mischka über Twitter, Frage zu Folge 42, warum wurde die unsagbar tolle Serie der BBC von 1981 von Per Anhalter durch die Galaxis mit keinem Wort erwähnt? Mega geil.
Kenne ich ehrlich gesagt, also habe ich nie gesehen.
Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe schon von vielen auch mal gehört, dass die sagen, die sind um einiges besser als die Filme. Mhm. Das habe ich schon mal gehört, aber ich habe es auch nie gesehen bisher. Vielleicht haben wir es aufgrund unserer eigenen Ignoranz nicht erwähnt.
Ja.
Aber beim nächsten Mal, das war auch eine Livestream-Folge, glaube ich, ne?
Nee.
Nee, war's nicht. Gut. Okay, ja. Mea culpa, so, aber.
Mea culpa, mea
maxima. Nee, also wie.
Nee, nicht dran gedacht einfach.
Es war mir auch bewusst, dass es diese Serie gibt, aber ich kann dazu halt leider gar nichts sagen. Und dann haben wir gesagt, lassen wir lieber raus, dass die Bücher und der Film bieten genug Stoff.
Boah, ich glaube, ich habe gerade ganz schön einen im Tee, ey.
Weiter.
Das, ja. Für 14.42 Uhr an einem Sonntag ist das auch.
Genau, du hast ja danach keine Termine mehr. Was machst du nochmal nach der Folge jetzt? Ne? Spielst Witcher und.
Ja, ich beende endlich Blood and Wine. Ich bin ganz aufgeregt.
Dann twittert uns Damat an, und zwar auch zur Batman-Folge. Ed Kack und sagt: Der erste Rülps erst in der 23. Minute. Leute, ihr lasst nach. Sonst ist die Folge super. Weiter so und Prost. Wir haben heute gar nicht gerülpst. Das liegt daran, dass wir heute kein Bier trinken.
Ich schon.
Oh, ja, Tobi halt, aber.
Ich habe auch nur einen Liter getrunken.
Ach, nur? Wir haben halt irgendwie, wann haben wir angefangen? Um 12. Tobi hatte nur einen Liter.
Und einen Tweet hat uns Alexander Scholz noch auf die Stirn geklatscht. Leute, ich habe ein Thema für eine Verschwörungstheorie. Die Barcode-Verschwörung. Ich schmeiß mich weg.
Kenn ich nicht.
Kennt ihr die Barcode-Verschwörung?
Nee.
Ich habe das jetzt auch mal kurz gegoogelt. Es ist ultra krank. Diese Theorie geht davon aus, dass es gibt zwei verschiedene Theorien. Die eine ist die satanische, dass in jedem Barcode 666 vorkommt.
Ja, vorne, Mitte, Anfang, ne?
Was so nicht stimmt, weil es ein Binärcode ist, also eigentlich ist es 101. Egal, muss man sich im Detail mal durchlesen. Die zweite Variante ist, dass diese Barcodes Strahlung aufnehmen und dann an uns, die Nutzer, abgeben.
Ach du Scheiße. Vor allem, wusstet ihr, dass das Barcode-Lesegeräte, dass die nicht die schwarzen Linien lesen, sondern die weißen?
Echt?
Ja, die lesen die Zwischenräume.
Also auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass die Barcodes auf solchen Produkten Strahlung an uns abgeben. Ja,
aber ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt.
Ja, ich muss ganz ehrlich, fragen wir Xavier Naiduma, der weiß da bestimmt mehr drüber.
Ja, den wollten wir jetzt einladen.
Komm, bitte nicht.
Aber der vertraut uns nicht, weil wir nicht an Chemtrails glauben.
Wir machen unsere eigenen Chemtrails. Genau. Gut, Leute, wir machen Feierabend, ne?
Ja, besser ist das.
Vielen Dank für alle, die im Livestream waren. Es war ein Experiment jetzt, sag ich mal, sonntagmittags. Es haben trotzdem einige zugeschaut. Vielen Dank dafür. Das nächste Mal machen wir wieder eine christliche Zeit aus.
Ja.
Und
vor allem dann noch nicht auf den Sonntag. So, wer guckt sich Sonntag sowas an eigentlich an? Ich finde schon erstaunlich, wie viele überhaupt zugeguckt haben. Also, coole Sache dafür erstmal.
Dann beenden wir diese chillige Folge.
Oh yeah.
Tobi, Richard und Fred.
Sagen. Jetzt
können wir nicht Tschüss sagen, Fred.
Sagen.
Tschüss.
Deutates werde wieder Obelix.
Wir haben gar nicht über den Aberglauben gesprochen.
Welchen Aberglauben?
Die haben
dass
ja von,
der Himmel ihnen auf den Kopf
das
fällt?
Das Einzige, vor dem sie Angst haben, ist ja, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt.
Das hatte ich gestern Abend ehrlich gesagt auch ein bisschen.
Ey, Plan von diesem Podcast war auch niemals, die Gallier schwach aussehen zu lassen. Deswegen müssen wir solche Informationen bewusst vorenthalten.
Ja. Okay.
Penis.
Penis.
Miraculix der Penismann. So,
jetzt beweisen kann, dass das eine Live-Sendung ist. Penis.